ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Hätte ich heute gerne manta.evu, wer mir die bitte klar machen kann, ich bezahle bar. Bist du fertig?
Ja, ich bin fertig.
Simon, wie geht es?
Hanno, mir geht's richtig verdammt toll und gut.
Lange nicht gesehen. Gut siehst du aus heute. Sonntag, strahlst in aller Frische. Wie ist die Lage in Portland? Sag an.
Es regnet schön, was mich glücklich macht. Ich war kurz mit Sandy in der Natur, soweit es der Regen zugelassen hat. Und ja, alles geil. Portland, wie es leibt und lebt.
Hier auch, wir hatten jetzt in Florida die Tage wieder apokalyptisches Wetter, immer 33, 34, 35 Grad, richtig, richtig amtlich, genau wie es dir gefällt.
Ekelhaft.
Aber dann mit der Familie pünktlich zu den Schwiegereltern nach South Carolina gefahren, strahlender Regen und auf 6 Grad abgekühlt. Also richtig, richtig asozial. Total. Also wirklich eine Differenz von fast 30 Grad. Da wackelt die Birne. Und dementsprechend war natürlich die Stimmung auch etwas mäßig. Da wurde die ganze Familie in so Cabin-Fieber-mäßig, so Shining-mäßig. Ja. Ich saß in der Mitte mit der Schreibmaschine. Jack Nicholson-Style. Und jetzt sind alle wieder auf dem Weg nach Hause. Und war trotzdem schön. Und die Familie reist ab. Und in dem Moment brechen die Wolkenfelder auf im Himmel. Und ohne Scheiß, die Sonne scheint und es ist wieder warm. Egal, das Wetter ist bei dir hoffentlich bald, aber trotzdem geil, denn du machst dich auf eine Reise, Simon. Wo geht's hin die nächsten Tage?
Ich fliege am Donnerstag nach Los Angeles zur NAMM.
Da-da-da.
Leider allein, leider kommt Hanno nicht mit.
Leider kommt Hanno nicht mit und ich erkläre auch warum, weil halt einfach keine Funds dafür da sind. Unser jämmerlicher Aufruf, mehr zu spenden, damit wir beide eine Sonderfolge auf der NAMM machen können, hat leider nicht geklappt. Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr, aber wenn man die Trends so weiterverfolgt, könnte es nächstes Jahr auch schon vorbei sein. Wer weiß, Simon fährt hin, stellvertretend als Botschafter der Liebe und des guten Geschmacks für Gear of the Dark. Sollte durch Zufall irgendjemand von euch da sein, vergesst nicht Simon Hallo zu sagen und wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen was, eine Kleinigkeit ausdenken, so vielleicht fängt Simon ein paar O-Töne ein oder er bringt auf jeden Fall mindestens ein paar geile Geschichten mit. Deal?
Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal, wem ich so über den Weg laufe. Ich habe so ein bisschen angeklopft bei ein paar Leuten, die ich sonst immer auf der NAMM treffe und deine Theorie, dass das als Veranstaltung vielleicht langsam auf dem absteigenden Ast ist, wird auch dadurch ein bisschen bestätigt, dass viele gesagt haben, nö, das klemme ich mir. So, ne?
Also habe ich auch ganz, ganz viele gehört, auch aus der Branche aus Deutschland, also aus der professionellen MusikalienhändlerInnen-Branche.
Ja, richtig, ja. Mal schauen, ich bin gespannt. Ich habe ja eigentlich auch so ein bisschen Bock, dass die NAMM noch, also weißt du was, ich stelle mir die NAMM so ein bisschen geschrumpft viel angenehmer vor, als das jetzt die letzten Jahre vor der Pandemie so war. Es war halt immer ganz schön Armageddon so.
Hauptsache, es sind noch genug Typen mit Kinnbart, total albernen Schlaghosen mit so Flames drauf und so irgendwie, was weiß ich, so Ledergürtel und solche Sachen. Du weißt, die Typen, so Los Angeles, sogenannte, ich mache jetzt die Anführungszeichen in die Luft, Session-Mucker.
Richtig, die auch oft aussehen, als wenn die bei Mötley Crüe spielen wollen. Also die haben ja auch oft dieses toupiert schwarze Haar. Ne?
Das ganz ist genau, die sind Anhänger einer Bewegung, die eigentlich längst von Tag 1 sofort hätte beerdigt werden müssen, und zwar Steampunk.
Nee, Glamrock.
Ah, okay, alles klar. Vielleicht treffen sie sich ja aber auch so ein bisschen in der Mitte. So, die Grenzen sind ja fließend des schlechten Geschmacks, wie so oft.
Also auf meiner ersten NAMM habe ich so eine komplette, habe ich hier auch schon mal erzählt, habe ich so eine komplette New-Metal-Band gesehen, die so über den Convention-Floor gezogen ist, wahrscheinlich hungrig nach Endorsements. Und die hatten auf jeden Fall so ein paar Steampunk-Style jetzt auch so. Also da waren so, ne, mit so, wie nennt man sie, so
runden Schweißerbrillen.
Ja, Schweißerbrillen gab's. Dann gab es natürlich Kontaktlinsen mit so weiß mit nur schwarzem Punkt in der Mitte.
Geil,
und
geil.
Einer hatte statt Plugs in den Ohren, hatte so eine kleine Jägermeisterflasche als Plug, voll ironisch. Ah, bist du ein geiler Typ. Ne? Also so lief das irgendwie, aber Ja.
Also ich sag mal, nur weil Nam ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man nicht zuschlagen darf. Das, also die Regeln aus dem deutschen Hause kannst du natürlich mitbringen.
Das ist natürlich richtig und ich sag mal so, man könnte natürlich auch, Nam und PTSD gehören ja auch zusammen, ja. Von daher würde ich sagen, vielleicht kann man das auch ein bisschen übertragen auf diese Veranstaltung. Aber wir werden schauen. Ich habe tatsächlich ein bisschen auch Bock so. Und ich weiß, dass...
Ich hätte auch Bock gehabt. Jetzt fühle ich mich schlecht und ich bin ein bisschen neidisch, weil natürlich wäre das geil gewesen, dass wir mal wieder was im Tag-Team machen, also mal was nicht Sexuelles.
Ja.
Und wäre auf jeden Fall geil gewesen, aber... Ich muss dir das nicht erklären, Digga. Du weißt ja, hast du mal geguckt, was so Flüge kosten, Alter, wenn du von Florida nach L.A. fliegen willst? Das ist absurd. Das ist teilweise teurer, als wenn du von Deutschland in die USA fliegst und wieder zurück. Das ist völlig absurd, Alter.
Nee, habe ich nicht, weil ich ja zum Glück nicht mehr in Florida lebe.
Ja, gut. Ich lebe zum Glück noch dort und Pech für alle, die auf der NAMM sind. Dann komme ich nämlich halt einfach nicht. So, Ende. Nächstes Thema.
So sieht das wohl aus, ja.
Was geht sonst, Simon? Also ich sehe ja, du bist beschäftigt. Ne? Es war gar nicht so leicht, einen Termin mit dem lieben Simon zu finden, denn natürlich Simon pfeift wieder aus dem letzten Loch, denn er befindet sich, wie nennt man so eine Phase? Die Promo-Phase, die heiße Phase, die geile Phase, denn es gibt neue Musik aus dem Hause Nightmare, Simon Havemann und seine Kollegen. Und da wollen wir heute eigentlich auch so ein bisschen drüber sprechen, ne? Denn da gibt's viele, viele Anekdoten, wie sagt man so, Gegebenheiten, die wir beobachtet haben, insbesondere Simon, und wir wollen darüber heute sprechen.
Ja.
Wie es ist eigentlich, also ich will natürlich nicht für dich sprechen, aber wäre ich Moderator dieses Formats, würde ich einfach mal sagen, Selfmade Man, Underdog im Game und 100% DIY, versuchen Nightmare, oder nicht versuchen, sondern bringen Nightmare ihre neue Platte raus. Und es ist auf jeden Fall interessant, wie sich die Zeiten in den letzten Jahren so ein bisschen geändert haben. Nicht nur, was das Musikreleasen über DIY-Kanäle oder mit der eigenen Manpower, sondern halt aber auch, wenn man beim Label gesigned ist, weil das kennen ja Simon und ich beide nun. Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, denn irgendwie, ich will nicht sagen, es ist der Wurm drin, aber es hat sich einiges grundlegend geändert.
Ja, das ist natürlich richtig, Hanno. Ich stecke bis zum Hals in der Release-Scheiße sozusagen.
Bis zum Hals, knietief im Dispo.
Knietief bis zum Hals im Release-Wahn. Und mir sind viele, viele Dinge aufgefallen. Natürlich als jemand, der schon sehr, sehr lange Musik auf jedem Level irgendwie rausgebracht hat, auf kleineren Labels, größeren Labels, selbst rausgebracht und so weiter und so fort. Es fällt einem sehr stark auf, wie sehr sich die Zeiten verändert haben. Und nicht nur langfristig, und dazu kommen wir, ich glaube, mit der Langfristigkeit steigen wir fast so ein bisschen ein, aber auch kurzfristig in den letzten 3 Jahren, also ab 2020, was sich seit 2020 allein verändert hat, sagen wir mal im Indie-Bereich Musik rauszubringen, ist einfach krass so. Und ja, da gehen wir gleich ins Detail. Aber weißt du was, ich würde vorweg eigentlich mal fragen wollen, Hanno, wie hast du als, du machst ja auch schon Mucke vor Manta und so weiter, aber mich interessiert, was waren für dich die ursprünglichen Wege, über die du vielleicht auch deine eigenen Bands promoted hast, so, ja, habt ihr Webseiten gehabt, habt ihr früher MySpace benutzt, so, wie hast du angefangen, mit deinen Bands irgendwie zu versuchen, Leute zu erreichen?
Ich muss sagen, so, als ich das erste Mal irgendwie eine richtige Band zusammen hatte, gute Frage eigentlich. Also ich glaube, das Erste, was ich so mitgekriegt habe, wo man so selber irgendwie mitgestalten konnte, dass einen auch so mehr Leute, die jetzt nicht in deiner eigenen Stadt oder Szene unterwegs sind, war wahrscheinlich MySpace. Das hast du ja mit War from Harlot's Mouse auch, kannst du gleich ein paar Takte zu sagen, haben wir aber auch schon oft besprochen, dass das bei dir so mega abging, dass ihr auf einmal über Nacht mehr oder weniger total viele Hörer auch aus den USA hattet und solche ganzen Geschichten, haben wir schon oft erzählt. Bei uns war das überhaupt nicht der Fall, wie bei 99,9% aller anderen Bands, denn auch wenn das Medium neu war, wenn da kein Hype hinter war oder irgendwie da nicht irgendwie, wie sagt man, ja, man muss ja auch oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich glaube, behaupten zu können, dass ihr das damals mit eurer Band auch gewesen seid. So, aber die meisten anderen Bands ja nicht. Und dementsprechend daran kann ich mich erinnern. Und vorher, echt extrem gute Frage, überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach darauf gehofft, dass man, also ich weiß, dass damals noch viel, viel, viel wichtiger war, bevor das mit MySpace, also MySpace war so, glaube ich, kann mich erinnern, so 2007, 2008. So ging das los, wo wirklich dann auf einmal jede Band MySpace auch hatte. So, ne? Und davor kann ich mich erinnern, wenn man wirklich irgendwie von sich, wenn man, also davor war noch wirklich Oldschool. So, ne? Klar, man konnte sich eine scheiß Webseite einrichten. Bei manchen Bands hat das auch geklappt. Also manche Bands, gerade im Metal-Bereich, da war ich jetzt nicht so unterwegs, habe ich mir sagen lassen, waren auch tatsächlich oft, dass manche Bands über Foren bekannt geworden sind. Das gab es im Hip-Hop auch ganz viel auf jeden Fall. Und aber ich kannte davor halt eigentlich nur, man muss so schnell wie möglich aus der eigenen Stadt rauskommen und in irgendwelchen anderen Städten Shows spielen.
Ja, okay.
Damit da Leute kommen, damit das rumerzählt wird. Also noch ziemlich oldschool, ehrlich gesagt. Dementsprechend, ja, meine Antwort ist relativ farblos. Ich kann mich an MySpace erinnern und dann auch Facebook. Also auch selbst, als wir mit Manta losgelegt haben, 2013, 2014, da war Facebook auch noch mega, mega wichtig für die Band. Da hatten wir 300 Follower oder so, als die erste Platte rauskam und haben direkt aus dem Stand 1000 Platten verkauft oder so. Weißt du? So, ja. Also das war auf jeden Fall schon cool.
Ja, das ist schon ein ziemlich gutes Stichwort. Ja, also natürlich diese Effektivität von Social-Media-Plattformen, darum wird es heute auch sage ich mal, auch noch ein bisschen ausführlicher gehen. Die war natürlich eine andere. Aber ja, MySpace hast du natürlich jetzt angesprochen als Stichwort. Ich kann sagen, vor MySpace in der Berliner Szene von, ich nenne es jetzt mal Lokalband-Szene, hatten eigentlich fast alle Bands so eine kümmerliche Website so. Und da konntest du.
Eine geile de.vu, meine Lieblingswebsite.
Absolut, absolut. Wir waren natürlich cool, meine Band Acid Breath hat sich eine .com-Domain gekauft, weil wir natürlich so krasse Typen waren, ist ja klar. Aber.
Logisch.
Ja, aber de.vu war definitiv weit verbreitet.
Hätte ich heute gerne manta.devu, wer mir die bitte klar machen kann, ich bezahle bar.
Ja, das wäre natürlich wirklich mega, oder? Das wäre wirklich gut, ja. Vielleicht machen wir mal Gear of the Dark.
Gebe ich mal ein.
Ja, mach mal ruhig. Ja, genau. Und auf diesen Websites, ich erinnere mich auch, dass man damals noch gar nicht viel Webspace hatte, ne? Und da auch nur eine MP3 unterzubringen in 128 Kilobyte Qualität, hat dann meistens auch den Rahmen des Webspaces schon gesprengt. So. Aber irgendwie hat es gereicht. Du konntest irgendwie so einen Song auf deine Website klatschen und hat das dann eigentlich auch, also die Bands haben sich schon auch Mühe gegeben. Die haben dann übelst ausführliche Bio und so geschrieben und so weiter und so fort. Aber ja, so richtig. Ah,
schrecklich, haben wir auch gemacht immer so. Ne?
Ja, eben.
Und, wohl wissend, dass sich das wahrscheinlich keiner durchliest, aber falls sich jemand in deine Bio verirrt und sich das durchliest, soll das natürlich so cool wie irgend möglich klingen. Ne? Heute undenkbar, in Zeiten von begrenzte Zeichensetzungen bei Twitter oder sonst was so, ey, lies dir mal eine Band-Bio durch. Die Aufmerksamkeitsspanne, das hatten wir auch schon mal in der Folge, von einem Leben im Überfluss hieß, glaube ich, die Folge oder so, wo wir uns da darüber unterhalten haben. Die Aufmerksamkeit, das war ja so ein bisschen unsere Quintessenz, der Leute ist halt einfach so unfassbar geschrumpft. Viel Glück mit der Band-Bio.
Ja, definitiv. Also ich glaube, sowas wird heutzutage nur noch erstellt, um sich bei Labels zu bewerben. Ja, aber so.
Und für Journalisten. Also
genau.
Ich kenne das auch noch jetzt sowohl bei Nuclear Blast, aber als auch bei Metal Blade. Da werden dann extra Leute angestellt. Die bezahlen Leute dafür, dass die mit dir ein sehr deepes Interview führen und dann schreiben die daraus eine möglichst coole Bio. Das war bei beiden Labels der Fall. Aber ich hatte bei Metal Blade schon das Gefühl, dass die schon deutlich geschrumpft wurde. So, ne, was ich begrüße. Aber das, was tatsächlich noch passiert, dass die dann zu Journos, also Journalisten geschickt werden, und die sich noch nicht so gut mit der Band auskennen, gerade wenn es dann darum geht, du bist jetzt irgendwie, die Band ist schon ein bisschen größer und irgendein Magazin macht da jetzt mal ein 2-3-Seiten-Feature. Da ist es schon ganz hilfreich, ein bisschen Background-Infos zu haben. Aber ansonsten brauchst du es halt wirklich überhaupt nicht mehr.
Ja, so sieht es aus, ja. Klar, habe ich auch mit zu tun, ne? Auch im Selbstveröffentlichen. Wir mussten natürlich auch für unsere PR-Agentur irgendwas zusammenschreiben. Dann haben die noch ein bisschen was rumgedockt dort so, um das knackiger zu machen für ihre komischen PR-Sheets, die dann rausschicken an die ganzen Presse-Outlets. Aber ja, auch dazu kommen wir noch. Aber ja, genau, also MySpace war natürlich echt eine große Sache, vor allem für meine alte Band W-Farm. Das ist durch die Decke gegangen und hat, glaube ich, auch, war wahrscheinlich 90% dafür verantwortlich, dass wir dann als Band auch eine Karriere hatten. Einfach weil das damals natürlich auch, du kennst es, es gibt ja durchaus Zeiten, das ändert sich immer, also dieser Parameter ändert sich immer so ein bisschen, aber damals war es halt ganz wichtig, wie viele Leute hören täglich deine Mucke auf MySpace. Dann war es, wie viele Facebook-Follower hast du. Dann war es, wie viele Spotify-monatliche Hörer hast du, ne? Also das ist ja immer so diese, das das wird so durchgereicht. Mal sehen, was als nächstes kommt. So, aber ja, irgendwann sind Ende der 2000er wurde dann Facebook so langsam MySpace abgelöst. Und das hat am Anfang aber auch noch ganz gut funktioniert, definitiv, würde ich sagen. Also so ganz am Anfang hat man schon gemerkt, dass die Leute auf der Plattform aktiv waren und auch irgendwie dieses MySpace-Vakuum versucht haben, auch irgendwie zu schließen. Aber das ist ja sowas, was sich jetzt echt über die letzten Jahre so als das, was man als Band allein machen kann, so an Promo. Ne? Du hast ja dann eigentlich fast nur Social Media.
Wie ist das denn? Ich meine, du bist ja, brauchen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden, du bist ja doch ein bekannter, bunter Hund auf, bekannt, wie sagt man, bekannt wie ein Hund, egal, auf Instagram insbesondere. So, du bist da ja doch schon, hast viele Follower und so. Vor welchem Problem stehst du denn jetzt, wenn du versuchst, neue Mucke an den Mann zu bringen? Es geht ja nicht nur darum, dass du eine neue Nightmare-Veröffentlichung an den Mann zu kriegen, an die Frau natürlich auch, sondern es, du hast ja auch ein Label und solche Sachen. So, ne? Also ich meine, was bemerkst du da, dass da halt einfach viel weniger los ist, dass die Leute nicht interessiert, dass die Einschaltquoten, wie sagt man so schön, schlecht sind? Ich meine, was verändert sich da?
Ich merke, dass meistens zumindest auf meinem privaten Kanal Posts über Releases deutlich weniger Traktion bekommen als über so random Zeug. So, ja, also wenn ich eine Gitarre poste und irgendwas dazu sage, dann gibt es dann regen Austausch, und wenn du Musik postest, dann ist es immer so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass die Leute eigentlich von einem privaten Profil ein privateres Entertainment erwarten und nicht unbedingt Werbung. Ja, also das ist so ein bisschen, ne, also das ist halt so ein bisschen die Krux. Die Leute fühlen sich immer schnell, als habe ich das Gefühl, als wenn man ihnen einfach so Werbung um die Ohren knallt. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
Auch nicht ganz zu Unrecht, ne? Also in deinem Fall jetzt natürlich schon zu Unrecht, aber die Leute werden ja auch den ganzen Tag mit Werbung zugeschissen. So, das ist ja leider de facto wahr, wenn du irgendwie dich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen rumtreibst. Jeder will dir irgendwas andrehen. Ich kann es den Leuten ja auch gar nicht übel nehmen. Machst du natürlich auch nicht so, aber natürlich, wenn man sagt so. Aber lass dir gesagt sein, ich glaube, das ist was auch, ey, ich guck mir ja auch so, ne, so. Ey, dann wird da irgendwie ein geiles Live-Bild von irgendeiner Kultband gepostet, zum Beispiel jetzt bei unserem Label oder so, ne? Und der Post geht völlig durch die Decke, kriegt eine unglaubliche Aufmerksamkeit oder so. Und dann wird halt eine neue Band, insbesondere vielleicht sogar noch ein neues Signing, was noch nicht sonderlich bekannt ist, versucht zu pushen. Das ist ja auch der Job des Labels. Das ist ja auch richtig, dass das dann versucht wird. Geht kläglich, sang- und klanglos unter.
Ja, das ist
also auch richtig bitter.
Es ist auch eine sehr interessante Dynamik, mit der ich mich auch als Label Betreiber immer wieder konfrontiert sehe. Es ist halt so, wenn du versuchst, was Neues zu pushen, da gibt es eigentlich nur zwei mögliche Ausgänge. Nummer eins ist, du hast Glück und es kriegt so einen Mikrohype und dann läuft's, ja, und du verkaufst deine Kleinstauflage aus schnell, oder es findet überhaupt keine Beachtung, ja, und dazwischen so diesen Mittelstand gibt's eigentlich nicht mehr. Was immer zieht, ist Nostalgie. Das heißt so, wenn ich eine Platte rausbringe, irgendwie eine Nachpressung oder irgendein altes Album zum ersten Mal auf Vinyl presse, so irgendwie irgendwas, was 10, 20 Jahre alt ist, dann sind die Leute immer am Start. Und das beschreibt ja genau das, was du auch gerade bei Social Media beschrieben hast. So, ja, also so Nostalgie aus irgendeinem Grund zieht immer. Und die Leute haben darauf immer Bock.
Eigentlich traurig.
Es ist traurig, ja. Es ist ein weirder Effekt. So, und ich, ne, also jetzt mal auch, ich bin hier einfach mal sehr ehrlich.
Bitte.
Ich werde das restliche Jahr mit meinem Label eigentlich physisch fast keine neue Musik rausbringen. Ich werde mich das restliche Jahr auf Nachpressung
Nostalgie beschränken.
Ja, auf Nachpressung konzentrieren, weil es einfach ohne Scheiß, es ist momentan einfach wirklich auch ein Krampf, gerade neue Bands irgendwie an den Mann zu bringen. Ich habe letztes Jahr extrem viel wirklich Underground-Zeug rausgebracht, so in Kleinstauflagen, ne? So 100er Vinylpressung von Bands, von denen noch kein Mensch gehört hat, neuen Bands und so. Und wie ich gerade schon gesagt habe, manchmal haut das hin, manchmal gibt es so einen Mikro-Hype und die Leute haben total Bock drauf und es verbreitet sich irgendwie, ja, zur richtigen Zeit gepostet und der richtige coole Typ hat es vielleicht irgendwie weiterverbreitet, so, aber ich sag mal, wenn du diesen Mikro-Hype nicht erwischst, so, dann sitzt du auf Zeug auch rum. Und ja, und der Punkt ist natürlich, ich stecke ja auch enorm viel Zeit und Arbeit da rein. Und ich kann natürlich nicht enorm viel Zeit und Arbeit in Sachen stecken, die rumliegen, so, ne? Und deswegen ist es einfach für mich so, ich habe jetzt ein paar neue Releases gehabt dieses Jahr. Ich habe Choir, Nightmare natürlich. Und das restliche Jahr, was Vinyl angeht, was ja auch viel Geld kostet in der Produktion, wird sich auf Nachpressung tatsächlich fokussieren, hauptsächlich so. Einfach weil ich dann auch mal eine Phase brauche, wo das Label auch mal ertragreich ist, ein bisschen so.
Was sind denn so die größten Dinge oder so die größten Hürden, die dir jetzt gerade auffallen, wenn du versuchst, neue Musik im Alleingang, muss man ja sagen, an den Mann zu oder Frau zu bringen?
Also definitiv Social Media, wie gerade schon angesprochen. Die Effektivität von Social Media ist einfach im Sack. Das ist alles tot algorithmisiert. Und ich beobachte
das. Außer du bist ein 15-jähriger TikToker.
Richtig.
Das ist natürlich, das sind wir leider nicht. Ich ganz knapp vorbei, aber sind wir trotzdem nicht. Und es ist auch so offensichtlich, dass wir da den Anschluss total verloren haben. Und wenn ich jetzt wenn ich von wir rede, meine ich natürlich jetzt nicht dich, Simon, und mich, Hanno, sondern dann meine ich vielleicht auch so ein bisschen unsere
Generation.
Also wir sind ja, Leute, die, also insbesondere jetzt wie du oder so, die mit MySpace einen richtigen Hype kreieren konnten, also die, man muss ja hier von Oldschool sprechen.
Ja, mittlerweile, so, ne?
Absolut. Und aber der Zug ist abgefahren. Ich glaube, ich habe das neulich auch schon gesagt oder in einer anderen Folge. Ich möchte mein Leben damit auch, ich möchte gerne Geld verdienen. Ich möchte gerne, dass so viele Leute wie möglich meine Musik kennen und gut finden. Aber ich möchte mein Leben nicht beschweren mit so viel Social Media Scheiße Ballast und möchte mein Leben auch nicht beschmutzen damit. Also ich sag das jetzt so drastisch, weil ich das wirklich so empfinde. Für mich ist das alles Schmutz. So, also so gerade so TikTok Game. Ich habe keinen TikTok Kanal, aber wenn ich so Short Clips sehe auf YouTube oder so, ich verstehe das und ich verstehe, warum Plattenfirmen das machen und das ist auch alles total okay, sollen sie auch machen und jeder und jede ist natürlich steht es frei einzuschalten und sich anzugucken, was man will. Aber ich persönlich könnte mich so nicht inszenieren, weil ich einfach, es würde mich lähmen. Es würde mir die letzte Kraft rauben.
Es ist ja auch anstrengend. Ich merke halt auch, also ich habe dazu zwei Sachen zu sagen. Einerseits, meine Frau benutzt zum Beispiel ziemlich viel TikTok irgendwie und die versucht mich auch mal ein bisschen zu triezen, dass ich das fürs Label benutze oder persönlich benutze. Und ich habe auch einen Kanal, auf dem ich alle 4 Wochen mal irgendein Popel-Video, was ich sowieso auf Instagram poste, auch draufpacke. Aber allein, wenn ich TikTok, die App öffne und sofort angebrüllt werde von irgendeinem scheiß Affen, ja, habe ich einfach, ist bei mir schon sofort, ich bin dann auch sofort ausgelastet. So. Ich ertrage diese Form des Entertainments auch nicht, weil es ja alles.
Es ist mit Brechstange mittlerweile.
Auf jeden
Fall. Das ist halt das Ding. So, es ist halt auf jeden Fall, die Tür wird mit dem Rahmen rausgerissen. So, also wenn gar nichts mehr geht, geht immer schreien und in die Fresse. Bin ich natürlich großer Freund von, aber im Ernst kann ich mir nicht viel geben. Das darf, es ist, ja, der Zug ist für mich abgefahren.
Und das nächste Ding ist auch, Hanno, ich glaube, dass die Demografien, die sich potenziell für das, was ihr macht mit Manta, aber auch besonders für das, was ich rausbringe bei Total Dissonance Worship, im Grunde genommen funktioniert TikTok ja besonders dadurch für Musik, dass du vielleicht einen kurzen Clip hast, der sofort knallt und der sofort Bock auf mehr macht. Und bei der komplizierten Mucke, die ich so rausbringe, bei diesem Lärm, habe ich ja nicht unbedingt immer diese absolut offensichtlichen, ja, wie soll ich sagen, diese
Key-Momente.
Ja, diese Rattenfänger-Momente, so, ne? Das ist halt so das Ding. Und ich glaube auch, da könnte ich mich auf TikTok verbiegen mit dem Label. So, ich glaube einfach nicht, dass die Form der Musik, die ich rausbringe, für TikTok wahnsinnig relevant ist. Dass ich über TikTok, ich glaube nicht, dass ich, egal mit was für einem Release, ich könnte, glaube ich, keinen Hype auf keinen viralen TikTok-Trend mit der Musik erzeugen, die ich rausbringe. Deswegen, diese Demografien, die diese Musik hören, sind auch nicht so auf TikTok vertreten. Ja, das ist halt noch das nächste Ding. Das heißt, ich glaube ganz ehrlich, es wäre Zeitverschwendung, übelst in TikTok zu investieren, weil ich einfach weder glaube, dass die Demografie da ist, die das geil findet, noch dass ich mit meiner Musik, die ich rausbringe, virale Momente erzeugen könnte. So.
Es gibt, es finde ich witzig, dass du das sagst, weil es gibt auf jeden Fall diese Momente, wo man sich so eingestehen muss, das wird nichts. Ich habe mal versucht, für Manta einen Twitter-Account zu etablieren und musste dann irgendwie nach 2000 Followern auch eingestehen, so ey, und das ist witzig, diesen Twitter-Account, da wird so einmal im Jahr was gepostet, dann probiere ich es, dann will ich es nochmal wissen oder so, ne? Und das ist natürlich höchstgradig lächerlich. Aber ich finde, es gibt auch ganz, ganz wenige Bands, die das Twitter-Game im Griff haben. Ich bin Twitter überhaupt nicht abgeneigt, benutze es nicht, aber lese das manchmal. Finde aber eigentlich nichts langweiliger, als wenn Bands über Twitter sich selber promoten wollen. Weil das eigentlich dafür eine sehr undankbare Plattform ist, wie ich finde. Twitter funktioniert halt super für sehr, sehr eindimensionale Meinungen. So, ne? Und versuchen selber rauszuposaunen und dann im schlechtesten Fall auch noch zu verteidigen. Das ist natürlich für den Zaungast höchstgradig unterhaltsam, sich das durchzulesen. Aber für eine Band, keine Ahnung, ich kenne jetzt aus dem Stegreif keine Band, wo ich denke so, also ne, also Rapper haben das manchmal drauf, aber die promoten dann ja nicht ihr Produkt, sondern eher sich selber als Person, was sie natürlich sind, das eigentliche Produkt.
Ja, mich erinnert, also ich benutze Twitter nicht, ich habe es auch kürzlich gelöscht, weil ich sowieso nie benutzt habe. Oder genau wie du einmal im Jahr irgendwas gepostet habe, irgendwas Dummes, aber ja, ich auch da ist das Format natürlich limitierend so irgendwie und ich finde das auch für Bands eigentlich nicht ideal. Aber das, da kommen wir natürlich zu diesem wir haben jetzt alles durchgekaut, MySpace, Facebook, Instagram sind wir jetzt nicht super ins Detail gegangen, aber man kann...
Haben wir uns aber auch schon tausendmal beschwert, so, ne? Dass die neuen Richtlinien, hast du letztes Mal, glaube ich, erzählt, so, wenn man jetzt nicht genau ist, es wird immer komplizierter, dass man nicht irgendwie vom Algorithmus geblockt wird oder so, damit man überhaupt noch Leute erreicht, man muss in jede... Also bei Facebook ganz besonders, aber Instagram, wir müssen euch ja nicht erklären, dass das derselbe teuflische Verein ist. Man muss überall Geld reinstecken oder zumindest wird dazu aufgefordert und wenn man dann sich durchregt und Geld reinsteckt, passiert genau was, Simon?
Nix, nicht viel. Es ist die Unterschiede sind meistens im Dezimalbereich. Das habe ich jetzt schon mehrfach festgestellt. Gerade wenn du bei Instagram habe ich irgendwann mal für $75 einen Post gepusht, so der hat halt genauso viele Likes bekommen wie normale Posts von mir. Und dann ist es halt so, ah ja, geil, hätte ich nicht machen brauchen, hätte ich die $75 mehr gehabt. Aber zu welchem Problem uns das jetzt führt, ist so, wenn du nicht TikTok-kompatibel bist, hast du als Band natürlich mittlerweile auch echt Probleme, dich noch selbst zu promoten, weil im Grunde genommen, gerade wenn du Sachen DIY machst, du hast ja eigentlich oft nur das Mittel der Selbstpromotion sozusagen und ja, die Social Media Kanäle sind natürlich so ein bisschen versiegt irgendwie und da ist auch noch nichts Neues am Horizont. Natürlich hast du vielleicht Bandcamp, aber die Leute müssen ja auch erstmal, auch auf Bandcamp müssen die Leute ja erstmal auf dich aufmerksam werden und ich sag mal, das ist auf jeden Fall alles ziemlich zäh geworden.
Ah, Bandcamp, die Heydays sind ja auch so ein bisschen vorbei. Ich fand so, die Hochphase hatte Bandcamp vor 10 Jahren.
Würde ich nicht so, sagen.
Wo wirklich so richtig so Trüffelschweine unterwegs waren, aber gut, das ist jetzt so meine Warnung. Bei uns hat Bandcamp auf jeden Fall ganz, ganz viel gebracht am Anfang von Manta, aber nochmal kurz zu Instagram und Konsorten. Ich muss sagen, dass ich für meinen Teil ganz klar resigniert habe, bin. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, ja. Ich nehme das mit, wir haben eher geringe Zugriffszahlen oder Social Media Follower. Es ist genauso, wir haben eigentlich relativ schlechte Spotify-Zahlen für, also wenn ich den Leuten erzähle, dass ich von meiner Band leben kann und die gucken sich die Spotify-Zahlen an, können die Leute das immer nicht glauben. Das ist auch ein totales Problem, weil mittlerweile Festivalveranstalter und Konzertveranstalter sich in erster Linie, ob du es glaubst oder nicht, fucking Spotify-Zahlen anguckt und auch die Demografie da und hast du nicht gesehen und das macht es total schwierig. Ich kann sagen, unübertrieben, dass ich mehr physische Schallplatten verkaufe, als dass ich Spotify-Zuhörer habe. Und darauf kann man wirklich mega stolz sein. Aber leider ist das Zerrbild nach draußen hin, ein totales Zerrbild und sagt so, ja, guck mal, in Frankreich hören dich ja aber nur so und so viele tausend Leute. Warum soll ich dich auf mein Festival einladen? Alter, weil ich weiß, dass von dem Indoor-Festival ein paar hundert Leute eine scheiß physische Platte im Schrank haben stehen. Aber gut, erklär das mal den Leuten, so einfach ist es nicht. Aber das ist halt total krass so. Die Leute schlagen halt immer die Hände über den Kopf zusammen. Alter, was geht denn bei euch? Alter, da hat ja jede Popelband mehr. Ja, kann sein. Ich habe halt aber auch überhaupt keine Energie, irgendwie mein Spotify-Game nach oben zu treiben. Für mich war das von Anfang an ein Mittel zum Zweck. Okay, also für mich, also ich verdiene so dermaßen wenig Geld mit Spotify. Und selbst wenn ich das Zehnfache hätte, wäre es immer noch wenig Geld. Dass ich einfach irgendwie den Zeitaufwand überhaupt nicht legitimieren kann, um irgendwie versuchen, irgendwie im Spotify größer zu werden. Und das wird auch einfach nichts. Und wir sind ja auch als Band dafür eher bekannt, sehr wenig zu posten. So auch auf den Social Medias jetzt mit Manta und so. Und
Ja, dito.
Ich kann das auch ganz ehrlich sagen, das ist keine Strategie, sondern das hat einfach mit Unbock zu tun. Unlust, nerv mich nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich wohne hier jetzt auch noch in den USA, Zeitverschiebung, der größte Markt ist für uns in Europa. Alter, da muss ich um 6 aufstehen, mir was Geiles ausdenken oder mir für die ganze Woche schon geile Social Media Release-Strategien ausdenken und solche Sachen. Alter, ich pack's einfach nicht. So, ich will Konzerte spielen, die voll sind, ich will möglichst viele Platten verkaufen, aber in erster Linie sollen die Platten geil sein und die Konzerte und die Shows auch geil sein. Manchmal klappt das, manchmal weniger, aber insgesamt kann ich mich nicht beschweren in den letzten Jahren, aber trotzdem ist es so, wenn man von einer dritten Partei, einer Instanz, die weder was mit deinem Werdegang, mit deiner Szene, mit deinem Background, mit deiner Musik oder zu tun hat, bewertet wird nach deinen Instagram-Followern oder deinen Spotify-Zuhörern, dann kann ich das natürlich verstehen, dass versucht wird, dieses Maß anzusetzen, um den Wert einer Band zu ermitteln. Aber man verschätzt sich wirklich massiv oft. Das kann ich so mal so sagen.
Weil du gerade auch sagtest, du hast gar keinen Bock darauf, irgendwie dein Spotify-Game,
null,
auch dein Spotify-Game irgendwie, ja, besser zu machen. Der Witz ist halt auch wie. Ja, ich finde es immer so witzig, es gibt ja überall diese Rattenfänger, die einem versuchen zu erklären, wie man seine Spotify-Zahlen nach oben bringt. Und ganz ehrlich, Alter, diese Weisheiten, die du von solchen Leuten auch zu hören bekommst, sind halt echt so viel wert wie in einmal Scheiße so. Das ist halt so, ja, naja, machst du auf Social Media, musst du mehr posten, dass es dein Zeug auch auf Spotify gibt. Dann denke ich mir, ah, Social Media, wo du auch.
Wer sagt dir das denn zum Beispiel?
Naja, es gibt ja doch auch oft solche Leute, die sich sozusagen auf die Fahnen schreiben, Bands irgendwie zu coachen oder sowas, ne? Oder
nee, ich möchte genau jetzt spezifisch wissen, weil diesen Spruch habe ich natürlich auch schon 10.000 Mal gehört und ich habe den natürlich von Labelseite gehört. Ey, ihr müsst bei euren Post mehr euer Spotify-Profil droppen. Ja, aber wenn ich da ein Spotify-Profil droppe und da steckt das Label kein Geld rein, dann wird dieser Post halt einfach so dermaßen gedrosselt und den sehen weniger Leute, als wenn ich einfach schreiben würde, moin ihr Penner, ja. Ausrufezeichen und sonst kein Inhalt. Das ist de facto so. Aber es ist halt einfach so, die Katze beißt sich in den Schwanz. Und dann so, ja, ihr müsst mehr euer Spotify. Aber ey, meine Band gibt es seit fast 10 Jahren oder so. Wir sind einfach keine digitale Band. Das hat sich einfach überhaupt nicht eingegroovt. Aber trotzdem verkaufen wir gut physisch Tonträger. Ich meine nochmal, wir sind in Deutschland auf der 2. Wir sind auf die 2 gegangen. So, ne? Das ist ja jetzt Spaß beiseite und so skurril und ulkig, wie das ist. Das ist ein verdammtes Statement. So, ne? Das muss man halt auch erstmal irgendwie machen. Und das hat jetzt nichts mit Angeberei zu tun. Ich will nur sagen, es gibt die Leute und dafür bin ich ewig dankbar für die Leute, die sich wirklich auch die Produkte kaufen, die Platten, CDs, Tapes, wo wir ja auch richtig Fleiß und Arbeit rein investieren. So. Aber es hat sich einfach nicht entwickelt, dass die Band irgendwie digital groß gehört wird. So, die Leute, Manta, und das ist fantastisch für uns. Ist eine Band, die konsumieren die Leute entweder auf einem Live-Konzert oder auf CD oder Platte größtenteils.
Ich finde es halt auch witzig, weil im Endeffekt auch ein Label kann natürlich einen auch so sehr pushen, wie sie wollen, sich ja mehr Mühe mit Spotify zu geben oder mehr Spotify zu posten. Aber erstens, wie du schon sagst, wenn du versuchst, direkt Links zu deinem Spotify zu posten auf Facebook, wirst du dafür bestraft vom Algorithmus, dass du Links auf andere Webseiten postest. Und zweitens, was ist eigentlich der Anreiz für eine Band, die auch einen Plattenvertrag hat, ihr Spotify hart zu bewerben, wenn da ja sowieso nur Bruchteile von Cents mitverdient werden, wovon dann weitere Bruchteile vom Label ausgezahlt werden. Also es ist halt so, wenn man jetzt mal ganz stumpf finanziell denkt, so ist es natürlich auch so, ist es nicht viel mehr wert, seine physischen Produkte zu pushen, wo auch bei jedem Kohle hängen bleibt?
Ja, aber da muss man vorsichtig sein, denn das Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich ganz genau auf meine spezielle Band. Aber es gibt ja auch Bands, die auch durchaus geil sind, die unfassbar schlecht physisch verkaufen, aber halt bei Spotify laufen wie Bombe. So, also total gut. Und auch bei YouTube einfach das Album hochgeladen wird, ganz schmucklos und trotzdem 100.000-fach gestreamt wird. So, ne? Das gibt es ja trotzdem. Und natürlich hast du recht, das ist finanziell für alle Beteiligten sehr, sehr undankbar. Aber zumindest schafft es für die Band eine Awareness. Und es gibt ja durchaus Beispiele von Bands, die physisch eher weniger Platten verkaufen, bei Spotify aber total gut laufen und viele, viele Konzerttickets verkaufen. So. Also dementsprechend sollte man es vielleicht auch nicht gänzlich unterschätzen, verstehe aber natürlich deinen Punkt.
Ich mache den Punkt auch mehr aus Prinzip. Im Grunde genommen, ich gucke ja auch auf unsere Spotify-Zahlen oder was auch immer. Ich packe die Sachen, die ich übers Label veröffentliche, ja auch aus diversen Gründen auch auf Spotify. Der Punkt ist nur, im Grunde genommen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das das am wenigsten lukrative Medium sozusagen am Ende des Tages, ja, über das du über, also rein finanziell betrachtet, so, da kommt halt einfach nicht viel bei rum. Und ich sag mal, wahrscheinlich, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Ambitionen der Band an, aber ich glaube auch gerade viele, sagen wir mal, eher so Underground-Bands sind vielleicht auch besser damit beraten, ihr Bandcamp zu pushen als ihr Spotify, so, ne, wo zumindest irgendwie realistische Geldsummen auch hängen bleiben irgendwie, aber, eine letzte Sache, die ich zu Spotify noch sagen kann. Bei Spotify gab es eine Zeit lang so eine Metal-Abteilung auch, ja. Das heißt, Leute, die die Metal-Playlisten kuratiert haben und die sozusagen mit dem Genre auch was zu tun hatten. Ich habe witzigerweise vor ein paar Jahren mal gab es eine Jobausschreibung für das Spotify-Metal-Team und der Job wäre in Berlin gewesen. Da habe ich allerdings schon in den USA gewohnt, aber diese Metal-Abteilung existiert nicht mehr. Ja, und das ist nämlich das nächste Ding. Eine Zeit lang war es ja auch einfach so, okay, wenn du eine gewisse Spotify-Strategie fährst, ja, was Singles angeht und so weiter und so fort, dann kann sich auch das lohnen. Ja, und du landest eben auf guten Playlists, die dein Zeug pushen. Aber auch das ist mittlerweile viel, viel, viel schwieriger geworden, weil es da einfach nicht mehr genrespezifische Leute gibt, die sich damit tief auseinandersetzen. So. Und ich habe jetzt, ich habe mit dem Digitalvertrieb, mit dem wir arbeiten, gequatscht irgendwie. Da sind so Strategien von 2021, ja, wie du auch deine Pitches an Spotify machst, um auf Playlists zu landen, die sind schon wieder längst überholt.
Absolut.
Diese Pitches sind mittlerweile das Beste, was du machen kannst, ist einfach reinzuschreiben, wer macht deine PR in welchen Regionen und zur Musik brauchst du eigentlich gar nichts sagen. Ja, es ist einfach nur so, Spotify interessiert eigentlich in erster Linie, steckt Geld hinter diesem Release sozusagen, betreibst du Aufwand, um die Musik anderweitig zu promoten. Alles andere ist dann relativ Wumpe und dann, ja, ne, und das war 2021 zum Beispiel noch anders irgendwie.
Wir haben jetzt mit unserem letzten Release letztes Jahr, der letzten Manta-Platte 22 genau dasselbe erfahren, wo wir 2018 und auch mit der Cover-EP sogar noch 2020 auf echt vielen Playlisten und auch coolen Playlisten, also so, wie sagt man, so Opinion-Leader-Playlisten, die sich auch wirklich viele Leute und Journos, Journalisten anhören, gelandet sind. Absolut Fehlanzeige mit der neuen Platte, so, ne? Mega schwierig und genau das, was du gesagt hast, und wurde halt ganz klar gesagt, ey, das hört sich keiner mehr an, das kuratiert der keiner mehr, sondern das ist halt einfach Politik, ob du auf diese Liste mit raufkommst oder nicht, aber das hat überhaupt nichts mehr mit der vermeintlichen Qualität oder ob du einen Hit in der Hinterhast hast oder nicht zu tun. Und ich kann mich erinnern, mit unserer ersten großen Veröffentlichung, also das zweite Album, Ode to the Flame, die erste VÖ über Nuclear Blast, da hatten wir ja Era Borealis drauf, das ist ja doch ein ziemlicher, mittlerweile doch so ein Kult-Hit geworden und der Song war noch richtig oldschool auf CD-Beilagen von den großen Metal-Magazinen, aber halt auch parallel auf echt richtig vielen Playlists und halt auch so richtig große Dinger in den USA, so Loudwire Top 10 und so. Also richtig, und das hat natürlich mega eingeschlagen, so, ne? Und sowas undenkbar heute. Also zumindest für unsere Größenordnung.
Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer, heute noch solche Ergebnisse zu erzielen.
Und lass uns mal ganz, wo guckst du gerade hin? Bei Spotify?
Genau, ich gucke gerade auf euer Spotify und sehe natürlich auch, bei dem Song sieht man an den Streaming-Zahlen auch an, der hat fast 1 Million Streams. Das hebt sich natürlich auch aus der Platte, aus der restlichen Platte hebt sich das schon auch sehr deutlich ab, ne?
Mega, so, ne? Und was auch krass ist, guck mal, wenn du jetzt Manta anguckst, das sind 19.000 monatliche Zuhörer. Das ist auch mal bei 50.000, wenn gerade irgendwie ein neues Video kommt oder irgendwie so, das geht dann Hand in Hand, das schwankt mal, aber im Schnitt ist es eigentlich nicht mehr als 25 oder vielleicht mal 30.000. Das ist für, also auch wenn das jetzt, ne, für eure eigene Band vielleicht etwas ernüchternd klingt, das ist nichts. Also das ist quasi non-existent. So, muss man ganz klar sagen. Nun bin ich jetzt mal durch Spaß auf das Profil, aus dem Spaß auf Dark Throne gegangen. Dark Throne, brauchen wir niemanden von euch erzählen, im Black Metal, aber auch über den Metal-Kosmos hinaus, eine absolute Kultband. Gibt es seit den 80ern, so. Fenris eine absolute Mega-Instanz, auch über den Metal-Kosmos hinaus. Also wirklich, andere Worte fallen mir da jetzt gerade nicht so ein. Wir müssen niemandem irgendwie Darkthrone und den Einfluss dieser Band erklären. Die haben 188.000 monatliche Zuhörer. Auch das ist mehr oder weniger nichts. Denn wenn du auf Parkway Drive gehst, zum Beispiel, die haben über 2 Millionen, da merkst du dann halt auch die Zielgruppe, was das für eine Zielgruppe ist, dass die halt viel computeraffiner sind oder sich halt ihre Mucke halt irgendwie schneller streamen und solche Sachen. Und wenn du 2 Millionen Streams im Monat hast, dann macht das finanziell aber auch wiederum Spaß. So, da kann man dann so ein bisschen rechnen. Oder ich bin jetzt gerade mal bei den Kumpels von Bölzer. Grüße gehen raus, unter 4.500 monatliche Zuhörer. Eine absolute Kultband auch mittlerweile, die ist auch seit weit über, also ich glaube, die gibt es seit 15 Jahren oder so mittlerweile, fliegen um die ganze Welt, werden überall mit wehenden Fahnen empfangen, so weißt du, also die absoluten Kultfestivals überall auf der ganzen Welt, wirklich noch viel mehr als Manta, muss man sagen, überall finden die statt. Aber es zeigt ganz klar, die hört sich keiner, aber auch gar keiner im Internet an. Trotzdem werden die in jedes Flugzeug gesetzt und zu den krassesten Festivals überall auf der Welt geflogen, egal ob das Südamerika ist. Die Band hat mit Behemoth getourt, mit Vatein mehrere Male und hast du nicht gesehen, durch Australien und die Leute drehen völlig frei. Es hören sich 4.500 Leute das an, das ist nichts, also es ist im Minusbereich anzusiedeln. Und das zeigt halt einfach so, lasst euch von diesen Zahlen nicht blenden und Gott sei Dank, das ist vielleicht die gute Nachricht, scheint es ja gerade im gesunden Underground-Sektor die Leute nicht zu sehr zu blenden, wie die Spotify-Zahlen sind, weil die Bands ja trotzdem noch irgendwie auf den krassen, ihr ja auch mit Nightmare. Wie viele sind bei Nightmare? Wollen wir das mal einfach sagen? Wollen wir mal gucken?
Irgendwas über 6.000 oder so.
Nightmare.
Zwischen 6.000 und 7.000 befindet sich das in der Regel.
Ja. Genau, 6.275 heute am Sonntag. Das kann morgen schon ein bisschen anders aussehen. Nach oben, nach unten, aber irgendwie um den Dreh. Trotzdem, letztes Jahr, das hat ja alle Rest in Peace leider nicht geklappt, wussten wir, waren Festivals in Deutschland bereit, euch in den Flieger zu setzen und halt euch einen geilen Slot auf dem Festival zu geben oder so. Weil die einfach wissen, Alter, das ist Simon. Aber Nummer eins, die Mucke, die Band ist geil und hast du nicht gesehen. Also es ist nicht ausgeschlossen und ich bin froh, dass sich nicht alle davon blenden lassen. Aber es macht die Sache immer, immer, immer schwieriger, weil wir hören das am laufenden Band, gerade wenn es irgendwie im Ausland zugeht, ja, aber die Spotify-Zahlen sind nicht so gut. Wer kennt euch denn hier? Und dann, was soll ich machen? Soll ich mich, also ne, die sind die Hände gebunden, den Leuten das dann zu erklären. Also Spotify, es ist kein gutes Aushängeschild.
Kommen wir mal von, ich sag mal, mehr oder weniger Formaten, über die man sich vielleicht auch selbst promoten kann, wie Social Media, zu Sachen, wo es darum geht, Geld auszugeben, um quasi Platzierung zu erhalten. Ne? Und da springe ich jetzt auf PR an. Wir haben jetzt mal zur Transparenz, wir haben jetzt bei Nightmare 2 PR-Kampagnen laufen. Eine in Europa über Vendetta Records und hier in den USA haben wir es selbst über Earsplit gemacht. Ich glaube, mit Earsplit habt ihr auch schon mal gearbeitet, ne?
Schon öfters. Einmal, glaube ich, bei Nuclear Blast für eine Platte und jetzt bei der letzten Platte auch mit Earsplit. So, ist ein Klassiker hier im Underground bis zum mittleren Bekanntheitsgrad für Bands. Es ist erschwinglich. Du kannst da gerne gleich deine Erfahrung mal, aber ich muss sagen, ich finde, das läuft, die Promo läuft extrem nett, die Leute, aber es läuft auch sehr amerikanisch. Also es ist sehr, so kenne ich das früher noch, wenn es hieß, wir haben einen amerikanischen Promoter, das war ein E-Mail-Verteiler.
Alles klar. Ja, ich sag mal so, was ich halt feststelle, ist natürlich, wie sehr sich die Landschaft auch darum geändert hat. Denn das Ding ist ja auch, wenn ich überlege, früher bei W-Farm, ja, wo wir selbst auf einem verhältnismäßig kleinen Label wie Lifeforce Records Platten rausgebracht haben, wie viel wir Mitte der 2000er, Ende der 2000er zu tun hatten mit Interviews und so einem Gedöns, ja, also es war teilweise wirklich Akkordarbeit so als kleine Popelband, ja, mit so ein bisschen Local Scene Hype sozusagen, aber wenn dann eine Platte rauskam, dann hast du tagelang E-Mail-Interviews, Telefoninterviews, das war extrem viel. Es liegt natürlich aber auch so ein bisschen daran, dass es damals extrem viele kleine Online-Magazine gab, ja, die eben auch Reviews und Interviews und so einen ganzen Kram gemacht haben. So. Und was ich halt feststelle, jedes Jahr wird es schlimmer, du gibst dieses Geld für die PR aus sozusagen. Und dieses Arbeitspensum bleibt aber aus. Und es ergibt dann aber natürlich auch Sinn, wenn du guckst, wie wenig von diesen Magazinen noch übrig ist. In Deutschland zum Beispiel erinnere ich mich, als Mitte 2000er extrem relevantes Online-Magazin war Allschools, war es .de oder .net, ich weiß es nicht mehr. Allschools war gigantisch. Da war unter jedem...
Whisky Soda gab es auch.
Genau,
auch
Whisky so Soda.
Ja.
Ja, bei Allschools war es echt so unter jedem Review 60 Kommentare. Ja, irgendwie so. Das war so alles, alles hat da, also diese, da gab es eine riesen Community drumherum so und da ist einfach extrem viel passiert und ich erinnere mich noch so, als Facebook langsam MySpace abgelöst hat, auch in der Zeit hat es schon extrem angefangen, dass diese Plattformen auf einmal nicht mehr besucht worden sind oder dass diese Kommentare sich auf Facebook verlagert haben und auf den Webseiten wenig passiert ist und da wurden ja, da sind ja auch diverse Magazine dicht gemacht worden so, aber das ist halt so das nächste Ding, du bezahlst am Ende des Tages ja eigentlich mehr oder weniger das gleiche für PR, wie du früher bezahlt hast so und deren Arbeit in allen Ehren so, daran gibt es nichts auszusetzen so, aber das, der Punkt ist, es gibt eigentlich viel weniger Anlaufstellen, um überhaupt noch dein Zeug zu promoten. Ne?
Und ich kann da natürlich aus Erfahrung sprechen, denn wir haben das hier schon öfters angesprochen. Bevor ich hauptberuflich Musiker wurde, habe ich für diverse Plattenfirmen als PR für eine Agentur gearbeitet, als Promoter für Print- und Online-Medien im Hard- and Heavy-Bereich. So, ne? Also ich kann da aus eigener... Und Alter... Ich hatte damals einen möglichen Pool, also ne, da, auch noch die Promo lief halt auch noch so krass anders. Ne? Wir haben dann von Label teilweise 200 CDs zum Aussand, zum physischen Aussand zur Verfügung gestellt gekriegt, ja. Damit man sich, weil du weißt das natürlich, gerade die E-Signs und so, die haben... ja, auch dafür war das physische Produkt dann irgendwie die Entlohnung dafür, dass da ein Review geschrieben wird oder so, ne? Aber damals war die Promo noch ganz anders. Du hattest eine unglaubliche Printfülle noch, die du mit einem Alternative oder mit einem Heavy, aber auch im Metal-Bereich noch bemustern konntest und so. Das war eine total andere Landschaft irgendwie, was die Promo angeht. Ganz, ganz, ganz anders. Und wenn man sich das heute anguckt, mittlerweile die Hälfte der Promo muss man schon ganz klar, Influencer, ne? Das Influencer-Game. Dann wird dann halt irgendwelchen Leuten, wird die Platte geschickt und die lachen dann und die halten das in die Kamera und das in allen Ehren, ja. Und das wird auch gemacht. Und wenn man damit Platten verkauft, hat das auch meinen Segen, alles cool. Aber das ist ja keine journalistische Arbeit und das zeigt halt, wie bezeichnend das ist, sondern das wird ja gekauft und das weiß auch jeder und das kann man auch ganz klar sagen, dass irgendein Influencer deine Platte in die Kamera hält, das ist bezahlt. Es hat nichts damit zu tun, dass der oder die Influencerin das Produkt mega gut findet, sondern dafür kriegen die Geld. So. Oder Klamotten oder Platten oder, aber irgendein Gegenwert wird dafür gewechselt, wechselt den Besitzer. So. Und das ist schon ziemlich stellvertretend. So früher, egal ob kleines E-Sign oder so oder großes Print-Gigant-Label, Magazin, man musste sich damit journalistisch auseinandersetzen bis zu einem gewissen Grad. Und das ist halt auch komplett flöten gegangen. So, es geht nur noch um damit, in Anführungsstrichen, schlimmes Wort, eine Awareness zu schaffen, dass das Produkt draußen ist. Ja, es muss gesehen werden. Dass es
überhaupt existiert, ja.
Aber das hat natürlich überhaupt keinen Wert, wenn da nicht irgendjemand oder eine gewisse Community auch sagt, so Alter, das müsst ihr euch gönnen, das ist die absolute Messe, das neue Ding.
Was ich dazu auch noch sagen muss, die Erfahrung haben wir jetzt zum Beispiel mit Nightmare mehrfach schon gemacht. Ne, wir haben, das ist so ein Ding, was ich jetzt schon öfter gehört habe, dass wenn du als Band ein neues Album rausbringst, dass es bei der ersten Single vielleicht gar nicht so effektiv ist, einen Premierenpartner zu finden. Weil dann natürlich auch alle weiterdenken, okay, auf Social Media einen Link zu irgendeiner Website zu posten, wird gedrosselt und so weiter und so fort. Und am besten ist es in einer gewissen Größenordnung eigentlich, wenn du dein Zeug direkt an deine Fans pushst, anstatt über...
Das haben wir jetzt auch gemacht mit der letzten Platte. Das war bei der Platte davor noch vollkommen anders. Da war noch die absolute Wahrheit noch unter den Promotern und Promoterinnen da draußen und unter den Labels. Entschuldigung. Wir brauchen ein großes Zugpferd. So, ne? Das muss jetzt am besten, bei Website XY, am besten eine große Ami-Seite irgendwie.
Ja.
Muss das am besten gepostet werden, weil wenn die das posten, hat das enorm viele Zugriffe. Das ist leider Augenwischerei und längst nicht mehr der Fall. Und dementsprechend genau wie du gesagt hast, macht man das jetzt eher wieder selber, muss man aber auch dazu sagen, Stichwort Links posten, wenn man dann heißt, ey, man hat ein neues Musikvideo und man muss das bei Facebook oder Instagram raushauen, damit das dann halt nicht gedrosselt wird, weil es ja ein externer Link ist, muss denn da halt Geld reingesteckt werden und meistens wird dann da auch nur so viel Geld reingesteckt, dass das nicht Also, dass das sich so anfühlt, als wäre das gerade nicht gedrosselt. Aber wenn du einen Post wirklich nach vorne peitschen willst, dass du halt auch Leute erreichst, die vielleicht nicht in deiner direkten Fanschar oder aktiven Zielgruppe oder sonst was sind, das ist so dermaßen teuer. Das heißt, du bezahlst eigentlich dafür, das ist eigentlich Erpressung, du bezahlst im Prinzip für eine Social-Media-Plattform, die vermeintlich umsonst ist oder kostenfrei. Du bezahlst dafür, dass du nicht untergebuttert wirst, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du halt einfach nicht gezielt, also du sagen ganz klar, ey, wenn du irgendwie da irgendwas vermarkten willst, ja, dann musst du dafür bezahlen, dass wir das hier, dass wir dich irgendwie sichtbar halten.
Ja, und was ich noch sagen wollte zu diesen Premieren, ne, also davon abgesehen, dass die ineffektiver geworden sind, die Premieren, und das ist aber auch schon länger so. Ja, also ich erinnere mich auch bei, ich glaube selbst, als wir die erste Nightmare-Platte rausgebracht haben, da hat Decibel das auf seinem Facebook-Profil gepostet und die hatten 800.000 Facebook-Likes, ja, und da kriegt...
Und dann hast du da so 11 Likes drunter, genau, also ich weiß ja genau, wie das sich anfühlt.
Nutzlos, bis zum geht nicht mehr. Also das ist auch schon länger nutzlos, aber was mich jetzt gerade richtig angefressen hat, es war dann so... Wir haben ja zwei Musikvideos rausgebracht. Das erste Musikvideo hatte eine Premiere, ich glaube, bei Metal Injection. Das war ein bisschen weird, aber der nächste war bei Brooklyn Vegan. Und mir ist es jetzt auch egal, hier jemanden, ist ja eh, wir sind ja hier eh unter uns Kartoffeln so, ist mir auch egal, irgendeinem Ami-Magazin ans Bein zu pissen. Also dann wurde über unsere PR-Agentur eine Premiere bei Brooklyn Vegan gebucht und der in Anführungszeichen Artikel, der liest sich eigentlich nicht viel mehr wie, naja, es gibt eine Band, die hat Musik, die man sich jetzt anhören kann. Das ist so eigentlich das journalistische...
Das ist eine Pressemitteilung, das hat keinen journalistischen Inhalt mehr, sondern es werden halt einfach, Alter, du siehst du ganz richtig, das ist Copy and Paste, Simon. Das sind teilweise Sachen, die auch von der Agentur vorgeschrieben werden. Das ist kein Scherz.
Ja, du, der Punkt, ich muss ja eh auch zu jeder Premiere auch ein Bandzitat. Das natürlich haben die das Bandzitat damit reinkopiert, aber es ist halt echt es wundert mich halt auch ehrlich gesagt nicht, dass diese Plattformen nicht mehr gelesen werden von Leuten so, weil das ist nämlich der nächste Punkt so. Ich glaube, die einzigen Leute, die Brooklyn Vegan lesen, sind andere Musiker, die hoffen, ihr Review da zu finden oder einen Artikel über sich und Leute aus der Industrie. Aber es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass man sich als Fan so ein hingekackt und hingeschissenen Drecks Pseudo-Artikel durchliest. Ey, wenn ich diesen Post lese, ihr könnt gerne alle mal bei Brooklyn Vegan nach der Nightmare-Premiere von Hammer of Desolation gucken. Wenn man diesen Artikel, diesen Beitrag liest, hat man null Bock, sich den Song anzuhören, das Video anzugucken. Da kriege ich eher Anti-Lust mir irgendwas. Aber es ist einfach so...
Ja, man wird halt damit zugeschissen, so, weil das halt so total lustlos 100%. Es ist halt einfach so eine reine, unemotionale Informationstransfergeschichte. So, ja, es ist schon ziemlich bitter. Ich weiß ganz genau. Und ich war ja nun selber viele Jahre Promoter und ich weiß halt natürlich auch, wie die Promo-Agenturen arbeiten. Die werten das dann natürlich als vollen Erfolg. Guck mal, ich habe euch da geplackt, Alter. Wir haben hier eine Premiere bei Brooklyn Vegan und dann heißt es, ey, schick mir mal ein Zitat und da steht dann nachher die Impresse-Update oder so und dann denkst du halt auch so, ja, mach mal nicht so ein Fass auf. Das ist halt überhaupt nicht geil. Ja. So, mach mal was der Band wirklich richtig hilft. Also ich meine, eine richtige PA-Person war ja auch früher dafür da, einen gewissen Bass zu erzeugen. Und damit meine ich jetzt nicht das wunderbare Instrument für Idioten, sondern ich meine ein BUZZ. So, weißt ja, du, so ein Underground-Gemurmel halt einfach. Das ist halt auch voll schwierig so. Und das passiert halt einfach auch nicht mit einer Massen-E-Mail-Aussandgeschichte, wo man sagt, Nightmare bringen ein neues Album an dem und dem Tag, hier ist ihr Video. Sondern das passiert daran, dass man den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt einfach stecken muss, Alter, das ist geil. Und das ist ein Talent, ein Skillset, was nur sehr, sehr, sehr wenige Promoter und Promoterinnen da draußen haben und insbesondere Oldschool-Leute haben das. Und da spreche ich aus Erfahrung, dass du genau weißt, wem du was wann schicken musst und die Leute geil machen musst. So, ne? Weil dann liest sich das auch richtig geil. Und das war mit Manta gerade in der Anfangszeit noch viel, viel einfacher. Und da gibt es Artikel, die sich einfach mega schön lesen, wo ein Journalist wirklich die Band für sich entdeckt hat, weil ihn irgendjemand darauf gestoßen hat. Oder selbst es gefunden hat oder so. Und das sind Artikel, die lesen sich einfach wie eine absolute Beweihräucherung und sind es auch.
Ja.
So, weil da jemand wirklich Lust hat, Alter, glaubt mal, diese Band ist geil, das müsst ihr reinziehen. Und wenn du sowas liest, natürlich klickst du das an, schon allein aus FOMO, so, ne? Angst, irgendwas zu verpassen. Aber es wird immer, immer seltener, weil es einfach viel zu viel, es gibt auch zu viele Menschen.
Ja, es ist,
ja. Da müssen wir was machen.
Also die Büchse der Pandora müssen wir auch noch aufmachen, ja. Nee, aber das ist richtig, es gibt hier und da Ausnahmen. So, ich lese irgend so ein, mir fällt jetzt gerade der Name nicht. Ich glaube, es war Invisible Oranges. Die geben sich oft Mühe. Mit denen hatte ich auch schon mal ein gutes Nightmare-Interview.
Auch Metal Injection, muss man auch sagen. Der Robert gerade so, ich finde, das sind coole Leute und die geben sich eigentlich auch oft Mühe. So, ne?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Ausnahmen und ich hatte letztens, ich habe nämlich auch mal für ein anderes Release eine PR-Kampagne bei mir gebucht fürs Label, so. Auch da muss ich sagen, es war alles in allem relativ ineffektiv. Anyway, die haben dann irgendeinen exklusiven Albumstream über Invisible Oranges angeleiert. Und der Artikel, den die dazu geschrieben haben, da klang es einfach echt mal so, dass jemand sich das angehört hat richtig. Der hat die Musik auch, obwohl er vielen Metaphern gesprochen hat, aber so beschrieben, dass A, es eigentlich gut die Atmo der Mucke rübergebracht hat. Und B, dass man auch Bock aufs Hören bekommen hat eigentlich dabei, so, ne? Und das, aber das ist auf jeden Fall selten. Und wie gesagt, ich habe das eingangs schon gesagt, die Arbeit der PR-Leute in allen Ehren, es bringt nichts, es bringt natürlich nichts, wenn sich Formate oder Websites wie Brooklyn Vegan dann damit wirklich null Mühe geben, diese Scheiße dann auch irgendwie zu verbreiten. Also es ist halt, ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ernüchternd, sag ich mal.
Man muss da ja auch so, ne, das ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld, aber man muss ja auch noch sagen, dass nicht nur aus dem Grund es schwieriger geworden ist, überhaupt medial stattzufinden mit der Mucke. Ich weiß nicht, ob wir das neulich, ging das auf Sendung, ich weiß nicht. Wir haben da auf jeden Fall neulich mal drüber gesprochen und ich glaube, der Rekorder lief, aber es ging ja auch darum, dass das Format, was sowohl du als auch ich mit unseren Bands anbieten, in dem Mikrokosmos, in dem wir uns befinden, in der Nische, wo wir uns befinden, eigentlich total gerade nicht viel Sonne sieht. So, weißt du, also jetzt mal ganz, ganz stumpf ausgedrückt, dass das Konzept Rockband ist enorm abgemeldet. So, ne? Die Leute, es muss immer schneller, höher, geiler, weiter, ausgeflippter und krasser und mehr crazy und mehr dies, mehr das. Da ist natürlich so eine Band wie Manta und Nightmare pisslangweilig. So, okay, da sind so ein paar Typen, die spielen heftige Mucke mit E-Gitarren, so, ne? Für uns das allergrößte und Lebensinhalt und ich möchte auch niemals was daran ändern und für viele unserer Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Aber leider, leider, leider für irgendwelche 22-jährigen Journalistinnen und Journalisten da draußen total kalter Kaffee und völlig wertlos heutzutage. Das muss man ganz klar so krass sagen. Insbesondere hier in den Vereinigten Staaten. Simon, du weißt, wovon ich spreche.
Ich weiß, wovon du sprichst. Und weißt du, was mir dabei auch gerade enorm auffällt? Ich beobachte das besonders im Pop-Punk-Bereich. Musik, die ich nicht gerne höre. Aber es gibt jetzt im Pop-Punk-Bereich viel, viel mehr Solo-Künstler mit Backing-Band, aber diese Projekte sind nicht die haben keinen Bandnamen, die finden nicht als Band statt, sondern es ist Typ XY. Ja, es ist so ein bisschen so wie diese Soundcloud-Rapper eigentlich. So, es dreht sich alles um die eine Person mit den pinken Haaren und die ist sozusagen, das ist dann mehr so Pop-Star-mäßig, ja. Und dann wird trotzdem Pop-Punk gespielt und du hast eine ganze Band dahinter, aber das interessiert einfach keinen Schwanz, wer diese Band ist, sondern das sind dann TikTok, auf TikTok zugeschnittene Frontpersonen halt so, ne? Und
man muss ja auch sagen, dass wir uns in einem Zeitalter befinden, wo ein ständiges Wandeln auf Tretminen, Landminen zugegen ist. Jeder hat Angst, immer irgendwie was falsch zu machen. Und also ich sag das jetzt auch so, also ich hoffe, es wird mir jetzt nicht falsch, aber jeder hat ganz große Angst in der Medienlandschaft, nicht genügend Diversität gerade abzubilden. So, das ist natürlich auch alles richtig und längst überfällig, aber auch da wird dann jetzt versucht, mit der Brechstange komplett die Tür mit den Angeln aus dem Rahmen zu reißen. Und dann wird, also wir haben das zum Beispiel bei unserer Cover-EP 2020 hier in Amerika ganz klar gesagt gekriegt, so, und ich nochmal, Disclaimer, ich beschwere mich darüber nicht, sondern es ist ein Tatsachenbericht. Ja, ihr seid ja jetzt aber zwei Typen, so, zwei weiße Macker und die Platte ist der absolute Wahnsinn, aber das, also wir berichten da gerade nicht drüber, über solche Form, über quote-unquote solche Formate. Und das ist natürlich höchstgradig frustrierend, weil du willst natürlich eigentlich, dass deine Musik für sich spricht, so, ne? Aber ich meine, ich kann ja nichts für, dass ich jetzt irgendwie ein Typ bin, der eine E-Gitarre spielt, so, weißt du? Aber das ist halt mein Medium, was ich mir ausgesucht habe, um mich auszudrücken. Und oftmals wird dann leider in diesem Fahrwasser auch ganz, ganz viel Rotze promotet, nur um irgendwie was vermeintlich, genau wie du es eben schon beschrieben hast, Besonderes zu präsentieren, so. Und ich muss dich fragen, ich weiß nicht, ob das auf Sendung ging neulich. Ich habe mich ziemlich über South by Southwest aufgelassen. Hatten wir das aufgenommen oder haben wir da nur so drüber gesprochen?
Ich glaube, da haben wir nur drüber gesprochen. Ich erinnere,
ja. Also es ging darum, dass ein Kumpel hatte mich zur South by Southwest eingeladen. Das ist hier immer noch, glaube ich, die größte Musikmesse in den USA, vielleicht sogar der Welt. War vor 10 Jahren auf jeden Fall und vielleicht auch noch vor 5, 6, 7 total wichtig für neue Künstler und Künstlerinnen so weltweit, weil du dich da der Branche eigentlich quasi irgendwie vorstellen konntest. Und da war auss eigentlich immer schon coole Sachen. Also ich meine, muss ja cool, weil sie haben auch Manta eingeladen. Wir hatten da in dem ersten Jahr oder ins, also ich glaube, unsere erste Platte war noch nicht mal ein Jahr raus oder gerade ein Jahr raus. Die Band war nagelneu und wir waren schon bei Southwest. Das war natürlich auch immer alles sehr Hype gesteuert, muss man ganz klar sagen. Und das ist ja auch gut so. Und da haben wir bei einem Metal Injection Showcase gespielt und das war total Wahnsinn. Das war richtig, richtig gut. Und ich hatte eh keine Zeit, da dieses Jahr hinzufahren und genau wie die NAMM auch, glaube ich, ziemlich auf dem absteigenden Ast so.
Ich glaube auch, ja.
Hab mir das dann so angeguckt. Ich kannte original vielleicht 1% der Bands oder sonst was. Und nicht aus dem Grund, weil das alles neu ist, sondern, Alter, ich habe mir ja auch so randommäßig mir so ein paar Links dann angeklickt. Und man merkt schon, dass das Thema, und ich möchte jetzt wirklich, ich weiß, es ist ein abgelutschter Begriff, aber ich möchte jetzt nicht der alte Mann sein, der sich hier irgendwie beschwert, dass ihm nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber man merkte schon, dass das Konzept Rockband im weitesten Sinne, egal ob Alternative oder Metal, sehr, sehr, also sehr, sehr, nicht en vogue ist gerade. So, ne? Es ist nicht sonderlich spannend. Und das wird einem auch von der Medienlandschaft, gerade hier in den USA, sehr, sehr klar gemacht. Oh, du hast also eine Rockband, eine Metalplatte. Oh, Dissonant. Big fucking News.
Weißt du, es ist auch interessant, weil es sich auch, wie ich gerade schon meinte, bei diesen Pop-Punk-Themen oft überschneidet, dass diese Leute, um die es sich dann dreht, sehr, sehr TikTok-kompatibel sind, so, ne? Also es sind sehr, sehr viel mehr Persönlichkeiten gesteuert und du hast natürlich auf TikTok auch ziemlich viele Paradiesvögel, so, und ich glaube, das ist das Element, wonach gerade auch die Presse, die Musikpresse sucht, nach diesem, was macht dich denn total besonders und außergewöhnlich? Und natürlich ist man da als 0815-Typ, der Gitarre spielt, jetzt wahrscheinlich nicht die interessanteste, wie soll ich sagen, der interessanteste Punkt. Aber du hast natürlich recht, dass es dann auch nicht zwangsläufig um Musik geht, sondern eher darum, wie vermarktbar sind die Figuren dahinter sozusagen.
Wie crazy ist deine Story oder wie crazy ist dein Auftreten? Und also und viel, was da natürlich dann auch irgendwie, also an Statements von diesen vermeintlichen Künstlern und so dann halt auch abgegeben wird, ist es natürlich auch so ein vermeintlicher Pseudo-Anti-Establishment-Musikindustrie-Approach. Mann, das waren jetzt ganz viele Anglizismen. Und aber es zeigt natürlich, wie berechenbar und vorgeformt das natürlich auch ist. So, weißt du, wir sind so besonders, weil das und das. Und wir haben überhaupt keinen Bock. Es muss jetzt hier frischer Wind. Die Forderung, es muss jetzt mal frischer Wind in die alte Kiste Rock'n'Roll kommen, gibt es seit den 60er Jahren. So, also dementsprechend. Und so oder so ist eh nichts weniger Rock'n'Roll, als zu derselben Mucke als deine Eltern zu tanzen. Geschenkt, wissen wir alles. Und Simon und ich, sowohl du als auch ich, wir sind, glaube ich, so ziemlich das Langweiligste, was es der Markt zu bieten hat. Aber trotzdem muss es ja gesagt werden, dass manche Leute trotzdem das, was wir machen mit unseren Bands, irgendwie gut finden. Und gerade für mich ist das ein hartes Stück. Ich wurde 2-mal offiziell zum schönsten Kind der Grundschule gewählt, in Bremen-Hastedt. Ja. Oha. Und dass ich jetzt so auf meine alten Tage hier medial noch so abgesägt werde, das ist ein starkes Stück. Nee, zurück zum Thema. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer. So, und nochmal, es geht hier nicht um Beschwerde, weil, wie gesagt, so, es funktioniert ja irgendwie trotzdem. Aber also jetzt muss ich auch sagen, ich berichte natürlich aus einer anderen Position als auch du, mit allem Respekt. Manta ist vielleicht auch schon ein bisschen etablierter, als es vielleicht Nightmare ist. So, ne?
Ja,
und,
klar.
Und ich möchte mit dir jetzt nicht tauschen müssen, gerade. Weil ihr seid ja wirklich auch in so einer totalen Underdog-Position. Das ist auch alles cool und total romantisch, weil man dann denkt, so, ey, nichts ist geiler, als unterschätzt zu werden, wissen wir alle. Und du lieferst ja auch ständig ab mit Nightmare, ist auch immer alles geil. Trotzdem, wenn man es gar nicht schafft, selbst mit Kreativität, mit guten Produkten, mit gut aufgenommener Mucke, gut geschriebenen Songs, gut gemachten Videos, trotzdem, dass du überhaupt gesehen wirst, finde ich das sehr, sehr unfair und ist auf jeden Fall ein starkes Stück Scheiße. So. Es ist nicht ganz einfach. Ich möchte nicht damit tauschen.
Mein Eindruck ist, dass wenn du vor der Pandemie eine gewisse Schwelle überschritten hast, ja, so eine gewisse Karriereschwelle, die vielleicht notwendig ist, um erstmal grundsätzlich wahrgenommen zu werden, ja, um nicht, wo du nicht nur darum kämpfen musst, überhaupt wahrgenommen zu werden. Wenn du diese Schwelle nicht überschritten hast, dann ist es extrem schwer, heutzutage dir überhaupt noch irgendwie Gehör zu verschaffen. Und da ist es auch fast egal, ob es um eine Band geht, die jetzt DIY ist oder auf einem ganz kleinen Indie-Label oder auf einem etablierten Metal-Label. Ich hatte zum Beispiel auch vor ein, zwei Jahren mit einer Band gearbeitet, die für die ich eine US-Pressung gemacht habe und es lief total super und die haben dann bei einem größeren namhaften Metal-Label unterschrieben und waren total aufgeregt und ich habe denen auch ganz klar gesagt, so ey, wenn es nicht völlig bei euch knallt und ihr in die Verlegenheit kommt, richtig krass viel zu tun, dann wird sich das rein finanziell nicht so sehr lohnen. So, die zahlen euch natürlich nicht so viel aus wie ich. Dann habt ihr einfach nichts mehr, was ihr monetarisieren könnt. So, ne? Und die Band war aber ganz klar darauf fokussiert, jetzt mit einem großen Label dann durchzustarten sozusagen. Das war so deren Vorstellung. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die sind jetzt auch in ihrer Promophase und haben mich letztens angeschrieben und gefragt, hast du ein paar Tipps, wie wir irgendwie unsere Statistiken boosten können? So, irgendwie war das beim letzten Album besser als dieses Mal. Und daran sieht man auch, auf einem großen Metal-Label zu sein, heißt nicht automatisch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen.
Das Thema Schwellwert ist hier auf jeden Fall ein gutes Wort, abgesehen davon, dass es auch ein höchst erotisches Wort ist, aber ich kenne da viele extrem gute Beispiele, auch aus dem Freundeskreis, da möchte ich jetzt auch keine Namen nennen, aber ich glaube, ich kann fast so weit gehen, ich weiß jetzt nicht, ob ich behaupten würde, 9 von 10, aber vielleicht 4 von 5 oder so, wo das Signing mit einem Label dem Band überhaupt nichts oder gegenteiligen Effekt gebracht hat. Gegenteiliger Effekt könnte sein, zum Beispiel, dass halt einfach dass die Leute das weniger spannend fanden auf einmal, weil du auf einmal in so einem, ein kleiner Goldfisch in so einem Haifischbecken warst, du wurdest einfach nicht mehr wahrgenommen. Oder halt auch einfach, dass die Erwartungshaltung vom Label total groß waren, die du nicht erfüllen konntest, ne, aus verschiedensten Gründen, und dann da eigentlich nur schnell wieder weg musst, aber dann das Label sagt, ey, die Band zu halten, verursacht uns auch keine Kosten und dann bist du sozusagen gefreezed und bist da eingefroren. Das habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr oft erlebt, wie befreundete Bands versucht haben, mit Biegen und Brechen von Bands wieder wegzukommen, von Labels wieder wegzukommen. Total schwierig. Also und nochmal kurz eben zu dieser Pandemie-Geschichte so. Ich finde, dass die Pandemie und Corona, Covid, dies, das in letzter Zeit sehr, sehr oft für die verschiedensten Ausreden aller Couleur herhalten mussten. Aber das beobachte ich auch absolut 110%ig bin ich bei dir. Weil es ist halt einfach so, wenn du früher als Band irgendwie medial stattgefunden hast, dann war das die Hälfte der Miete oder ein Viertel der Miete. Ja. Die anderen 3 Viertel waren aber auf die Straße zu gehen und den Leuten zu beweisen, dass es dich wirklich gibt. So, die erste, als wir mit Manta angefangen haben, natürlich gab es da viel wohlwollende Worte innerhalb von einer Szene, Foren, Musikmagazinen und. Irgendwie jeder wollte auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad dabei sein und musste sich seiner journalistischen Pflicht bewusst sein, eventuell sonst was zu verpassen oder so. Aber der Hauptgrund war, weil die Band dann auch sofort auf fast allen Festivals am Start war, in allen relevanten Ländern, dass wir uns den Arsch abgetourt haben und halt auch, so doof und romantisch wie das klingt, auch vor 40 Leuten genauso abgerissen haben wie vor 400 in den Anfangstagen, so, ne? Und wenn du jetzt nur wohlwollende Worte der Presse bekommst, die sowieso schwieriger zu erreichen sind wegen dem ganzen Überfluss, aber dann nicht die Möglichkeit hast, sag ich mal, die Schecks, die du mit deinem Maul ausstellst, mit deinem Arsch zu decken auf der Straße, da wo es wirklich darum, wo es wirklich geht, dann bist du halt echt verbrannte Erde. Und dann bist du in dieses komische, als Band, als Künstler, in dieses Vakuum reingeboren, wo du machen kannst, was du willst. Du kommst über diesen sogenannten, jetzt aufpassen, weil es wieder sexy, Schwellwert, einfach nicht drauf drüber hinweg.
zu dem, was du gerade sagst, kann man jetzt natürlich auch noch anschließend ganz klar festhalten, dass sich natürlich auch der Live-Sektor extrem verändert hat. Für Bands, die den erotischen Schwellwert nicht überschreiten, ist es auch schwer, sich überhaupt noch leisten zu können, jetzt momentan auf Tour zu gehen. So, denn es ist ja nicht so, dass das Touren billiger geworden ist. Und auch diese Türen werden so einfach nicht mehr aufgemacht irgendwie. Ne? Also es ist... Das macht das alles nicht einfacher so. Und ich habe das vorhin schon mal kurz angeschnitten, was auch noch extrem, was ich in den letzten 3 Jahren beobachtet habe, finde ich halt auch einfach wirklich extrem. Als die Pandemie losging, war es wirklich so, dass die Leute natürlich auf einmal auch wieder angefangen haben, wie geschnitten Brot auch Platten zu kaufen. Ne? Und das hat gewisse Erwartungshaltungen kreiert. Und es war dann 2020 und 2021, war das nochmal so richtig fette Jahre auch für physische Tonträgerverkäufe. Das war
auf jeden Fall.
Das war eine ganz auf einmal nach Jahren des ja langsamen Abstiegs sozusagen langsam aber stetigen Abstiegs hat es auf einmal wieder richtig geknallt so. Und das ging für 2 Jahre gut und dann kam 2022 und ich glaube, da sind mehrere Sachen gleichzeitig passiert. Es gab auf einmal Krieg, es gab Inflation, ja, die Preise sind überall gestiegen bis zum geht nicht mehr, sind seitdem nicht runtergegangen. Das ist Problem Nummer 1. Die Leute haben weniger Kohle in den Taschen. Nummer 2 ist, da man jetzt mit der Pandemie leben kann, sind die Leute auch wieder draußen unterwegs und müssen auch draußen mehr Geld ausgeben, sozusagen. Es wird wieder mehr Essen gegangen, es wird Lebensmittel sind teurer und so weiter. Und dann ist aber auch wirklich, glaube ich, was man echt unterschätzt. Ich glaube, diese 2 Jahre waren so der Overkill auch für viele Leute, weil natürlich sofort alle den Braten gerochen haben. Alter, krass, man kann auf einmal wieder Platten verkaufen, so, ne? Und dann haben alle alles pressen wollen. Die Presswerke waren hoffnungslos überladen. Du hast 12 Monate auf Platten gewartet, so. Und ich glaube, diese Mischung aus extrem Overkill, langen Wartezeiten, und dann hinten raus, dass die Leute noch weniger Kohle in den Taschen haben, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du flächendeckend im Indie-Bereich momentan dieser Vinylboom auch wieder komplett eingebrochen ist. Und es ist eigentlich schlechter als vor der Pandemie gerade. Also ich kenne diverse Labels, mit denen ich laber, die wirklich nur am Heulen sind eigentlich so. Und die auch sagen, ey, pass auf, bei mir ist Release-Stopp jetzt so. Ich mache nichts mehr, weil ich auf allem sitzen bleibe. Und ich beobachte das, ich kenne... Auch hier wieder ohne Namen zu nennen. Ich sag jetzt einfach mal so ein mittelgroßes Metal-Indie-Label aus den USA. Die haben vor ein paar Wochen eine Pre-Order gelauncht von so einer Schallplatte, wo es irgendwie nur 2 Farben gibt und das ist so eine richtig aufwendige Pressung. Komplett handgegossen. Ja, es ist sowas, was in 2020 innerhalb von 5 Minuten ausverkauft gewesen wäre, weil es gibt ja nur 125 und die Platte ist ja so spektakulär. Und das Ding liegt seit 4 Wochen rum und verkauft sich nicht aus. Und dieses Label gibt's seit knapp 2 Dekaden. Die haben also auch, du musst ja auch davon ausgehen, die haben ein Publikum, die haben einen Newsletter, der wahrscheinlich 15.000 Leute erreicht und wenn nicht mehr. Die haben jahrzehntelang ihren Kundenstamm aufbauen können und die können halt 2023 trotzdem keine 125 Platten von einer Band, die schon 4 Alben raus hat, irgendwie loswerden in 4 Wochen, die sie 2020 in 5 Minuten ausverkauft hätten. So,
also und das betrifft jetzt ja auch nicht nur dich und irgendwie andere kleine oder mittelgroße Labels, sondern wir arbeiten ja nun mit einem der größten Metal-Labels zusammen und auch da weiß ich einfach ganz klar, dass die Verkäufe massiv zurückgegangen sind. Das wurde uns auch ganz klar gesagt. Alter, total geil, viele Platten verkauft, alles cool. Aber wir wünschen natürlich alle, das wäre vor 2 Jahren gewesen. So, ne? Also das ist deutlich spürbar für alle Beteiligten. Und 2020 hast du vollkommen recht, um da auch noch eine eigene Anekdote anzubringen. Wir waren natürlich, ey, auf einmal heißt es ja hier Pandemie, keiner weiß, was passiert, alle zu Hause bleiben und so. Ne? Und die Leute waren dann natürlich gierig nach irgendwie neuen Sachen. Und wir haben natürlich total Glück mit Manta, dass wir gerade diese EP fertig hatten, genau im Juni 22, so als 3 Month in diese ganze Pandemie-Scheiße, Videos am Start gehabt, die Platte irgendwie in 3-4 Farben gepresst gehabt und Alter, wir haben aus Erins Wohnzimmer, kein Witz, Tausende davon verkloppt. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Weil die Leute halt, ich meine, klar, die Platte ist geil, so, weißt du, und es war jetzt auch nicht mega teuer, ich glaube 18 Euro oder so, war ja auch in Anführungsstrichen eine 8-Song-EP, so, aber das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil wir da natürlich auch so einen totalen, also wir haben uns, ne, so von wegen, das war nämlich auch genau die Zeit, wo wir eigentlich, die Platte kam ja über Manta Recordings, Independent Major Label, unser Label, und bisher die einzige VÖ über dieses Format. Und da haben wir ja gesagt, so auch im Fahrtwasser dessen, ey, das wird jetzt für immer so sein. Wir machen unsere Platten nur noch selber. Wir sind jetzt ein eigenes Label. So. Und ja, das Label gibt es ja auch noch, natürlich, unser eigenes Label. Aber dann war auch dann schon irgendwen abzusehen, ey, das bleibt jetzt nicht für immer so. Und wollen wir dieses Risiko wirklich alleine tragen? Weil bei Manta ist natürlich auch eine gewisse Verkaufserwartung dann dahinter. Und es muss auch irgendwie, oder es wäre gut, wenn es funktioniert, weil wir da ja auch irgendwie von leben und so. Und natürlich auch mega Stress gehabt, ne? Diese ganze Pandemie-Scheiße, das war ja auch mega anstrengend. Das habe ich schon tausendmal erzählt, dieses Album zu machen, das letzte Album. Und da haben wir dann doch gesagt, ey, wir gehen jetzt doch den klassischen Weg, weil wir haben mit Metal Blade einen sehr, sehr guten Deal bekommen. Ein fantastisches Team. Also wirklich, bisher kann ich nichts Schlechtes sagen. Und das war dann halt eine Entscheidung, okay, wie viel Arbeit wollen wir da reinstecken? Arbeit, Ertrag, Ertrag, Arbeit, bla, Sülz. Aber das war auf jeden Fall eine Zeit, wo dann auch nochmal richtig, richtig was ging. Und ich glaube, das wäre heute nicht mehr so.
Auf keinen Fall.
Also es ist definitiv schwieriger geworden. So, man muss jetzt schon sehr, sehr, weil es ist halt auch, ey, die Leute haben ja zu Recht mega viele Bands, die sie arschgeil finden. Wenn alle diese Bands jetzt neue Formate rausbringen, Vinyle, Merchandise oder sonst was, ich kann auch die Fanbase total verstehen, dass du überhaupt nicht weißt, wo du zugreifen sollst. Gepaart dessen, dass es dir scheiße geht, dass die Stimmung mies ist und die Kohle alle.
Ja, absolut. Aber es ist auf jeden Fall, es ist sehr, sehr, sehr offensichtlich, wie schnell diese Stimmung halt kippen kann, so, ne? Und wir haben ja auch dann 2021 eine EP rausgebracht und auch die lief noch super, so, ne? Da gab es keine PR, wir haben kein Geld ausgegeben für Marketing, für Online-Marketing, also nicht mehr als $50, so, ja? Und das lief nur über Bandcamp und auch die hat sich verkauft in Verkaufszahlen, die wirklich, wirklich respektabel sind, so. Und ich wünschte mir, wir haben uns damals gesagt, so, okay, wir wollen in der Pandemie keine Platte rausbringen, wir warten lieber, bis man wieder touren kann, so, also machen wir diese EP. Ich wünschte mir, wir hätten es anders gemacht, so, weil ich auch sagen kann, so, okay, hätten wir eine Platte rausgebracht zu der Zeit, das wäre noch besser gelaufen, das wäre das richtige Timing gewesen.
Und ihr habt ja leider auch den Live-Sektor komplett verpasst, leider.
Ja, also den Live-Sektor haben wir verpasst in dem Sinne, dass natürlich...
Ja, wann habt ihr die letzte? Ihr habt eure
2019.
Ihr habt ja einmal ihr habt 2019 eine relativ große US-Tour gespielt. Ja. So, also mit auf einem geilen fetten Paket, die relativ lang war, so, ne? Mhm. So, und das ist natürlich so ein Jahr später fängt dann Corona an und das ist genau das, was du eigentlich eben skizziert hast, so, weißt du, du bringst geile Mucke, du bringst es dies, aber es ist voll schwierig gesehen zu werden, weil ihr eben keine Möglichkeit hattet, euch parallel in diesen hitzigen Jahren der Pandemie irgendwie auf der Straße zu beweisen, so, weil das ist für mich immer noch mehr als die Hälfte der Miete, dass du wirklich draußen bist, so, und spielst.
Wir haben zumindest glücklicherweise so einen Schwellwert übertroffen, wo Leute unseren Scheiß einfach kaufen, so, ja, was schon mal sehr, sehr glücklich ist, so, ja, also ich kann mich jetzt auch nicht beklagen darüber, wie die Pre-Order der neuen Platte läuft oder so, aber das Timing ist durchaus ungünstig auf jeden Fall gewesen, natürlich vor allem mit der Pandemie, dieser Tour in 2019 hätten natürlich viele weitere folgen sollen und müssen. Und das ist natürlich dann auch baden gegangen ohne Ende.
Oder zum Beispiel eine Tour mit Manta letztes Jahr, das wäre auch geil gewesen.
Ja, hätte das wäre vielleicht mal eine Idee für nächstes Jahr oder so, ne? ja, das, ne, also das sind halt so Sachen, die dann einfach, sag ich mal, außerhalb unserer Kontrolle lagen und wo man nichts machen kann. Ich bin aber immerhin froh, dass wir dadurch, dass wir, sag ich mal, zumindest einen Schwellwert überschritten haben, wo Leute unsere Platten kaufen, ist es zumindest so, dass wir als Band nicht pleite sind, ne? Und das ist schon mal immer gut. Wir sind auf jeden Fall in der guten Lage, den Break-Even längst erreicht zu haben. Und jeden Popel, den wir jetzt verkaufen, ist halt echt Kohle in unserer Tasche sozusagen. Und da kannst, weißt du selber als Band, wenn man ein bisschen liquide ist, hilft es natürlich auch gewisse Dinge in die Wege zu leiten. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, wir müssen jetzt natürlich mit der neuen Platte darauf hoffen, dass wir den Einstieg in den Live-Sektor wieder schaffen, sozusagen. Und das, und da hat uns natürlich die Pandemie auf jeden Fall ordentlich reingegrätscht.
Ja, das ist, aber generell stellt sich jetzt die Frage, wie lange dauert das an? Ich habe das Gefühl, wir glitschen jetzt schon wieder in so eine negative Spirale ab. So, weißt du, das ist eigentlich gar nicht Sinn der Sache, sondern es ging eigentlich darum, dass wir uns neulich am Telefon darüber unterhalten haben, welche Schwierigkeiten du beobachtest im Vergleich zu früher, neue Musik an Mann und Frau zu bringen. Aber es ist ja nun schon so, dass es einfach gerade nicht so geil und nicht ganz so einfach ist, aus verschiedensten Gründen, die wir gerade alle irgendwie besprochen oder erörtert haben oder zumindest unsere Meinung dazu gesagt haben. Aber wie lange bleibt das jetzt so? Also ich glaube, dass sich das so dermaßen grundlegend geändert hat. Ich glaube, diese Heydays oder diese das, was wir mal kannten oder für uns, die Mechanismen, die für uns gut funktioniert haben, die kommen nicht zurück. Sage ich einfach ganz klar.
Da gehe ich bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall mit. Ich denke auch, dass die Katze so ein bisschen im Sack ist, weil natürlich sich auch die Leute an ihre neuen, also mittlerweile muss man ja ganz klar sagen, wir sind ja in einem Zeitraum angelangt, wo Streaming nicht mehr, also zum als Beispiel, wo Streaming nicht mehr ein Nebeneffekt des Musikkonsums ist, sondern das absolute, absolut an erster Stelle steht, das weltweiten Musikkonsum. Ich glaube aber nicht, dass sich das jemals wieder ändert. Warum auch immer, die Pandemie war ein Sonderzustand, der dafür gesorgt hat, dass sich auf einmal die Leute nochmal so richtig es gegeben haben mit physischen Medien. Ich bezweifle aber, dass dieser Zustand nochmal zurückkommt. Zumindest in nächster Zeit. Ja, wenn es nicht einen wirklichen Stimmungswechsel bei den Leuten gibt, dann gehe ich davon nicht aus. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine, ich sehe jetzt erstmal keine Perspektive, dass der Zustand von früher vor der Pandemie und noch viel früher, dass dieser Zustand nochmal eintritt. Das halte ich für völlig illusorisch.
Aber man muss ja zwei Dinge festhalten. Mhm. Eine Sache ist, ich finde, das Wichtigste, was ich, glaube ich, heute gelernt habe, ist, dass du gesagt hast, hier das erotische Wort Schwellenwert. Aber das stimmt natürlich. Wenn du vor der Pandemie schon in Anführungsstrichen eine etablierte Band bist, hast du die ganze Sache deutlich einfacher überstanden, beziehungsweise hast in manchen Sektoren vielleicht zumindest für eine gewisse Zeit außer den ganzen abgesagten Shows vielleicht sogar Vorteile genossen.
Auf jeden Fall.
So, die sich da ergeben haben. Die gute Nachricht bei der ganzen, also das halten wir jetzt mal fest, ob das fair oder unfair ist, eine Sache, das ist einfach ein Zustand. Das ist weder fair noch unfair. Manche Band gibt's einfach länger, so. Und die andere Sache ist, dass wir uns natürlich in einer, für sich böses Wort, Szene oder Subkultur befinden, wo wir natürlich das große Glück haben, dass wir überhaupt mit geilen Formaten wie Tapes, geile Vinyle, gutes Merch um die Ecke kommen und überhaupt den Versuch starten können, Dinge DIY oder zumindest größtenteils DIY oder aus eigener Hand versuchen auf den Markt zu bringen. Und dass die dann überhaupt gekauft werden. Ich meine, selbst wenn das jetzt im kleinen Rahmen passiert, wie jetzt zum Beispiel dein Label oder so. Aber das große Glück ist ja, dass wir uns musikalisch in Sektoren bewegen, wo das überhaupt möglich ist. So, ne? Das ist ja erstmal irgendwie positiv festzuhalten. Und vielleicht muss man sich einfach daran gewöhnen, dass die Märkte, also wie soll ich das sagen, aber dass die Produkte, die man anzubieten hat, ich weiß nicht, ob das nachwächst, ob da Generationen nachwachsen, weil die ganzen Generationen, die jetzt halt eben nichts mehr von Bandcamp wissen oder sonst was, jetzt wenn du 14 bist, auch 14-Jährige können durchaus schon richtig geile Mucke mit einem sehr ausgebildeten Musikgeschmack hören, so. Wenn du aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit auf TikTok bist, dann kriegst du halt einfach von Manta und von Nightmare nichts mit. Das ist einfach so. Und wahrscheinlich werden dann auch unsere vermeintlichen Fans älter und wachsen nicht in dem Sinne nach, wie wir es gerne hätten. Das ist vielleicht eine Sache, die muss man einfach akzeptieren und sich fragen, was ist einem wichtiger? Will man seine Marketingstrategie oder seinen ganzen Approach, wie man nach außen einen Auftritt auf Biegen und Brechen versuchen, dass da immer mehr Leute nachwachsen, oder freut man sich über das, was man hat? Und sich über das, was man hat, zu freuen, ist natürlich eine der größten Schwächen des Menschen. Weil das klappt meistens nicht. Aber ich sehe gerade nicht wirklich viele Alternativen für mich persönlich, weil wir kriegen ja auch Touren noch und nöcher angeboten oder ihr könnt hier spielen, ihr könnt das machen und so. Also wir sind in einer guten Position und ich merke auch, umso älter ich werde, ich will halt einfach nicht mehr so viel touren. Das finden die Promoter und die Booker natürlich total scheiße. Die Plattenfirma findet es auch nicht cool, aber was soll ich denn machen? So, weißt du, ich kann es ja nicht ändern. Das ist genauso Unbock, wie jetzt zum Beispiel sagen, so, ja, dann machen wir jetzt nochmal einen erbärmlichen TikTok-Account.
Was auch noch ein positiver Nebeneffekt ist, oder ein positives Fazit, was man ziehen kann. Wir haben ja beide quasi von Beispielen, die wir aus unseren persönlichen Kreisen kennen, gesprochen, wo ein Label-Signing nicht einen Wachstumsschub für eine Band bedeutet hat. Was der positive Nebeneffekt daraus allerdings ist, und das kann ich immer wieder nur betonen, Das heißt im Umkehrschluss aber, dass ihr es selbst rausbringen könnt und dann bleibt die Kohle nämlich zumindest bei euch hängen und macht euch irgendwie entscheidungsfähig so oder beweglich. Weil das ist halt einfach auch nochmal so ein Ding. Wenn ich jetzt morgen bei einem mittelgroßen Metal-Label sein würde und auf einmal überhaupt keine Kohle mehr mit meiner Musik verdienen könnte und dann klappt es im Live-Sektor nicht, dann gucke ich ja nur noch in die Röhre so, ne? Und dieses Risiko, dass genau das passiert, ist enorm hoch im gegenwärtigen Zustand der Musiklandschaft, der Metal-Landschaft so. Und ich finde, die gute Nachricht ist, dass man sagen kann, so, ey, es ist auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass man auch aus eigener Kraft vielleicht ähnliche Verkaufszahlen erzielen kann und dann zumindest wirklich Geld hängen bleibt.
Was auch interessant ist, ist, um das vielleicht auch nochmal abschließend zu sagen, das ist natürlich auch immer, wie sagt man, nicht Murphy's Law, aber man steckt nicht im, also man kann es eh nur bis zum gewissen Rahmen steuern, die ganze Geschichte.
Ja.
Manchmal gibt es halt auch einfach so Sachen, die sind uns in dem Rahmen, also ne, uns war die Welt als Manta immer wohlgewonnen, sonnen, aber das meiste musste man sich schon stumpf erarbeiten, so, ne? Und es gibt immer wieder diese Momente, die man von außen beobachtet, wenn so, und das kennst du vielleicht noch mehr als ich, Simon, weil du vielleicht auch immer noch ein bisschen mehr das Ohr auf der Straße hast, aber so Bands, die auf einmal den Ultra-Todeshype erleben. Und die sind auch gut, die sind nicht schlecht. Aber man fragt sich immer, was ist daran jetzt bitte so mega speziell, warum das so durch das ganze Land getrieben wird? Das passiert in Amerika echt häufig. Zum Beispiel auch gerade im Punk-Hardcore-Bereich. Es gibt eine Band, die heißt Spy, wie der Spion. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Band kennst, aus der Bay Area. Die habe ich jetzt gerade in Gainesville gesehen. Überall, wo die hinkommen, jede Show ist ausverkauft. Die machen noch viel, extrem viel so Underground-Sachen und so, aber auch das ist immer alles ausverkauft. So, und irgendwie, die Band ist auch richtig geil, also die macht sich Bock anzuhören, weißt du, so Hardcore-Punk halt, so, das ist dann halt so eine 8-Minuten-EP, die 8-Minuten-EP mit 10 Liedern oder so, ist auch wirklich geil, aber trotzdem frage ich mich, okay, aber was legitimiert denn jetzt diesen Mega-Hype? Und das ist halt total krass, da gehst du zu der Show. Und das ist auch mega schön zu sehen. Das Zielpublikum sind dann ganz klar 18 bis 22-jährige Kids. So, weißt du, die kommen da an in einem Style, den ich überhaupt nicht peile und so. Und das ist auch gut so. Ist immer gut, wenn alte Leute wie wir den Stil von den Jugendlichen nicht mehr peilen. Dann weiß man, alles ist in Ordnung und alles geht den richtigen Weg. Und das meine ich durchaus ernst so. Und ich bin da auch nicht bitter, in keinster Weise. Aber das ist schon krass. Aber dann hört man sich das an und dann ist vielleicht die Frage so, okay, vielleicht wird das jetzt so gehypt, weil die diese Art von Musik zum ersten Mal hören und denken, das ist irgendwie ein neuer Sound, weil sie halt einfach nicht firm mit Black Flag oder sonst was sind. I don't know. Aber das passiert im Metal halt auch mega oft, finde ich. Und worauf ich hinaus will, ist so, mal hast du Glück, mal hast du Pech. Mahatma Gandhi.
Am Ende des Tages kommt es nur auf eine Sache drauf an, wenn man Überzeugungstäter ist und seinen Scheiß einfach machen will, dann macht man den auch. Und ob ich heute 100 Platten verkaufe oder 1000 oder 10.000, am Ende des Tages ist es für mich so, ich denke immer schon über die nächste Platte nach. Ich denke immer schon über den nächsten Song nach, den ich schreiben will. Und ich weiß ganz genau, egal was passiert, und das gilt auch für Nightmare, wenn wir jetzt nicht in die Verlegenheit kommen, viel zu touren, dann sitzen wir übermorgen daran, die nächsten Songs zu machen. Und dann werden die einfach rausgebracht, weil wir einfach Bock drauf haben. Ja, und das ist, darauf kommt es am Ende wirklich an, Überzeugungstäter zu sein, mehr denn je jetzt momentan. Wenn du nicht den Schwellwert übertroffen hast, wenn du keinen TikTok-Hype hast, dann hast du nur noch eine Sache und das ist halt einfach dein Leben ist so. Und das gilt für mich und ich werde deswegen auch stur meinen Stiefel durchziehen, wie ich das auch bisher gemacht habe, weil es mir auch einfach darum geht, es geht mir auch einfach nur ums Machen.
Ich wollte noch ganz viele Sachen sagen, aber das war eigentlich ein viel zu gutes Statement, was ich zu 100% unterschreiben kann. Deswegen würde ich das eigentlich lieber so stehen lassen. Ja, Simon, geile, gute, professionelle Folge. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, nicht zu trocken, aber ich finde sowas auch immer wichtig. Ich glaube, die Leute freuen sich über so Business Insights. Zumindest manche.
Ja.
Haben wir gut gemacht. Wie man es nicht so gut macht, könnt ihr euch innerhalb der nächsten Tage anhören, denn heute vielleicht so ein bisschen rumpelige Startschwierigkeiten. Eine Folge namens Kai. Aber haben wir gesehen, wir müssen wohl vielleicht nochmal ansetzen, aber vielleicht auch durchaus veröffentlicht. Veröffentlichungswert, haben wir in den nächsten paar Tagen mal raus, wie man es nicht macht.
Genau, und wer sich nämlich wundert, warum wir am Anfang dieser Folge noch nicht die PayPal-Spenden vorgelesen haben, der wird auch in einer Folge namens Kai fündig. Ja, kommt in den nächsten ein, zwei Tagen, wir werden euch darüber informieren.
Wir halten euch auf den Laufenden, genau. Alle Kais da draußen und die Folge namens Kai. Und ja, jeder, der das Format weiter unterstützen möchte, wir bedanken uns bei allen, kann das machen. Wo, Simon?
PayPal.me/GearOfTheDark. Und wie Hanno jetzt regelmäßig auch so gerne sagt, anscheinend hilft es oder ist cool, wenn man Bewertungen hinterlässt über den Podcast. Wo bei Spotify? Erklär mir das nochmal bitte, Hanno. Ich kapiere es nämlich noch immer nicht.
Ja, du kannst auch bei Spotify, wenn du da Podcasts hast, einfach so Sterne geben, bewerten. Und wir kriegen mit, dass die meisten Leute es tatsächlich bei Spotify hören, Apple Music und so. Und du kannst es überall bewerten. Und es hilft halt einfach, dass die Leute mitkriegen, dass es den Podcast überhaupt gibt. Denn auch hier, wir haben mit dem Podcast natürlich zu einer Zeit angefangen, wo auch wir vielleicht so ein bisschen profitiert haben, dass viele Leute zu Hause waren. Haben wir auch gerade in den Anfangsmonaten immer gesagt gekriegt. Ich erinnere mich, Alter, ihr helft mir durch diese scheiß Zeit. So, ist natürlich auch geil, aber insgesamt ist natürlich irgendwie auch jetzt auch ein total überlaufender Markt. Und wir haben natürlich Glück, dass wir so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Aber es erledigt sich auch nicht ganz von ganz allein. Dementsprechend spreadet das Word. Und das aller, genauso wie zu Konzerten gehen und von Simon und von anderen Platten zu kaufen, das Beste, was wir machen können, einfach euren Kumpels erzählen, dass es einen geilen Podcast gibt. Der heißt Gear of the Dark. Bis zum nächsten Mal. Haust rein, Simon.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.